Hallihallo, herzlich willkommen zu den Retinauten, Ausgabe 12. Wir haben diesmal keine Kosten und Mühen gescheut. Selbst der Chef ist da, auch wenn er irgendwie nicht so ganz gut klingt.
Hallo.
Oh, ist tatsächlich Ausgabe 12, das passt ja.
Das passt ja.
Fröhliche Weihnachten.
Frohe Weihnachten, ja.
Okay, Woohoo. Weil wir 2012 haben.
Nee, und weil wir im Monat 12 sind.
Ach so, ja. Okay.
Und wir sind nur wenige Tage nach dem 12.12.2012.
Ja, und wir sind...
nicht verheiratet.
Und doch. Wir sind heute doch. Die Hälfte von 12. Das ist schon alles...
Oh Gott.
Wow. Everything is connected.
Können wir einfach nochmal anfangen?
Nein.
Wir aber lassen das so.
Wir könnten erstmal anfangen mit, wer ist überhaupt alles dabei?
Ja, hallo, ich bin der Jan.
Ich bin Phil.
Ich bin Lukas.
Ich bin der erkältete Chef.
Und ich bin Marcel.
Und ich bin Ingo. Und ja, wir werden dieses Mal keinen Jahresrückblick machen. Haben wir uns gerade drauf verständigt.
Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen. Ach, du willst einen doch machen.
Das kommt drauf an.
Na ja. Gut, vielleicht machen wir doch einen. Mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine Vorausschau. Jedenfalls, wie immer, geht es um Filme, um Bücher, um News, um Serien, um alles, was uns so bewegt hat. Und das, was am größten ist, finde ich, so die letzte Woche, war ja eigentlich der Hobbit, oder? War der drin?
Ja. Ja, aber da würden wir sagen, würde ich sagen, können wir ja später noch drüber sprechen, weil das ein bisschen.
Boom.
Katze.
Monsterblock.
Was wir von dem Hobbit halten, erfahrt ihr nach dem nächsten Song.
Nur ein Spot.
Nee, wart ihr alle drin?
Ja.
Ja. Also ich glaube, Chef und Lukas haben es noch nicht
gesehen. Keine Zeit für sowas.
Nein, ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
Also die Zeit muss man sich nehmen eigentlich.
Also ich hab versucht, sie mir anzuschauen, aber ich bin zwischen den 360 verschiedenen Vorstellungsarten leider
ausgefallen.
Also als ich mich entschieden hatte, dann war die letzte Vorstellung des Tages vorbei, ja, obwohl ich mittags schon gekommen war. Ja. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen OV 48 Frames 3D und 48 Frames 3D OV in Super 3D?
HFR.
HFR.
Bei der einen Version kriegst du eine 3D-Brille, bei der anderen nicht.
Ja. Und bei manchen musst du auch noch Deutsch können und bei manchen reicht es, wenn du Englisch kannst.
Nein, also gibt es da wissenschaftliche Erhebungen drüber, ob das die komplizierteste Aufführungsform aller Zeiten ist bei diesem Film?
Bestimmt schon, ja.
Also wir haben ja jetzt in letzter Zeit schon immer das Problem, dass man sich entscheiden muss, möchte ich, kann ich, darf ich die normale Version oder die 3D-Version von dem Film sehen? Manchmal hat man sogar das Glück und kann sich eine OV-Version von einem Film anschauen.
Also ich finde es übrigens bemerkenswert, dass du die 2D-Version als die normale bezeichnest, weil ich habe das Gefühl, man muss darum kämpfen, eine 2D-Version sehen zu dürfen im Moment.
Ja, klar. Ja. Weil 3D eigentlich, also wenn ein Film in 3D produziert wird oder als 3D vorgesehen ist, dann ist das natürlich die Standardvariante und das 2D ist dann im Grunde nur das Bonusmaterial. Ja. Und je nachdem, wie das Kino ausgestattet ist. Ne, das hängt immer davon ab, weil nicht jedes Kino in Deutschland ist 3D-fähig.
Ja, wobei es gibt dann ja noch, gerade was diese Kürzel angeht, gibt es jetzt auch noch D3D und D2D. D steht in diesem Fall für digital.
Stimmt, ja. Wobei es, glaube ich, also theoretisch könnte es natürlich analoges 3D geben, ist aber heutzutage, glaube ich, also bei den aktuellen Filmen gibt es das, glaube ich, nicht mehr.
Nee, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Naja, da müsstest du zwei Projektoren haben, die irgendwie...
Ja, ja, das gibt's ja.
Wie ist es eigentlich, ihr Menschen, Bilder, die das gesehen habt, man zahlt doch eh für alles Aufschlag jetzt. Also für 3D zahlt man irgendwie 3 Euro Aufschlag und dann, also gehen wir mal von außen zu einer Kinokarte für Samstagabend, gute Plätze, 9 Euro. 3 Euro 3D-Aufschlag, dann nochmal 2 Euro HFR-Aufschlag und dann nochmal Aufschlag für OV oder... Und dann zahlt man am Ende 20 Euro für eine Karte oder wie ist das?
Das kostet, glaube ich, nichts extra, aber wo du zum Beispiel in vielen Kinos Aufschlag zahlst, ist für Überlänge. Also wenn er irgendwie länger als 60 Minuten ist.
Okay.
Oder 90 ist, glaube ich, so die Grenze oder so.
Ja.
Da zahlt man, ich glaube, im Cinemax zum Beispiel auch Aufschlag. Dann kommt es ja dazu, dass man teilweise in Kinos auch eine Pause in Kauf nehmen muss dazwischen.
Ja, aber eher selten.
Nee, im Cinemax ist das auch wieder Standard, so eine Pause. Da muss man dann wieder Glück haben, eine Vorstellung ohne Pause zu erwischen. Ja, und jetzt haben wir beim Herr der Ringe ja noch die HFR-Version, die man dann auch wieder auswählen konnte oder eben nicht.
Also wir haben 14 Euro, glaube ich, gezahlt.
Also ja, in Innenstadtkinos in Stuttgart waren es 14 Euro. Ja, waren jetzt natürlich, ist nochmal 2 Euro mehr, als die normalerweise für 3D-Filme verlangen.
Mhm. Und haben Sie was gesagt, warum? Wegen HFR oder wegen Überlänge?
Ich habe keine Tickets gekauft, ich habe keine Ahnung.
Also wegen Überlänge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob HFR nochmal extra gekostet hat, bin ich mir jetzt nicht Bin ich mir nicht sicher.
Na, aber jetzt mal ernsthaft. Wieso wundert sich noch irgendjemand, dass die Leute nicht ins Kino gehen?
Die Leute gehen doch ins Kino.
Ich denke, wie die Bekloppten ins Kino.
Warum heulen dann alle immer rum?
Naja, weil man damit irgendwelche Gesetzesinitiativen oder sowas befüttern kann. Aber tatsächlich ist ja so, dass Leute in Blockbuster mehr denn je ins Kino gehen. Und ich halte diese 3D-Geschichte im Wesentlichen für ein Vehikel, neue Kinotechnik zu verkaufen, um halt die ganzen Kinobetreiber dazu zu zwingen, dass sie in Digitalprojektoren investieren und Ersparnis beim Transport der Filme. Weil früher waren Filme ja eine sehr sperrige Angelegenheit.
Aber das hat ja mit 3D jetzt nichts zu tun.
Doch, weil da das genau wie bei allen anderen Techniksprüngen von Medien, also wenn du von vorher ist auf
DVD. Nee, ich meine, diese Transportgeschichte hat ja mit 3D nichts zu tun,
doch,
weil die Filme
doch,
sind
3D, ja so. 3D ist immer digital.
Ja, die anderen Filme auch in der Regel.
Nee.
Doch.
Nee.
Die Mehrzahl der Filme ist heutzutage digital.
Ja gut, aber du konntest damals sagen, okay, ihr müsst es auf Digitalprojektoren umstellen, weil demnächst kommt der
3D genau,
ja. Und da braucht man die größeren Datenmengen und da geht es mit den Spulen nicht mehr.
Ja, nee, aber das hat also mit 3D würde ich da keine Verbindung sehen wollen, weil das digital schon viel, viel länger da ist als das 3D. Also, aber natürlich muss man sich immer neue Technik kaufen. Und ich bin mir auch noch nicht so sicher, 3D, ich finde es eine schöne Sache, wenn es gut eingesetzt wird. Ja,
also ich habe jetzt aber auch zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr HFR nochmal in diese Preise reingespielt hat, vielleicht anscheinend, also zumindest nicht offiziell, aber ich weiß von unserem Stadtkino, dass die im Vergleich zu dem Preis, was sie für ihren 3D-Projektor gezahlt haben, der Preis für die Aufrüstung, um auch HFR machen zu können, dass der quasi verschwindend gering war. Nur die haben ihren 3D-Projektor gehabt und haben dann nochmal, ich weiß nicht, von nochmal 8.000 Euro bezahlt oder so, um den aufzurüsten. Ja. Von 50.000, was das Ding im Einkauf ursprünglich gekostet hat oder so. Also ist jetzt nicht so, dass die komplett alles neu kaufen mussten zum Beispiel, sondern die haben nur ein bisschen halt quasi, weiß ich, vielleicht musste nur irgendjemand kommen und einen Schalter umlegen oder so.
Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich ein Firmware-Update oder so.
Ja, ein Firmware-Update.
Für 8.000.
Ja.
Nee, aber zu dem 3D, also ich finde es auch, gerade wenn die Filme nicht in 3D gedreht werden, ja, sondern nur dann irgendwie in der Post-Production noch hoch 3D-isiert werden, finde ich es absolute Schweinerei eigentlich, weil das braucht kein Mensch, das sieht total unecht aus und ich verstehe es nicht, warum man sowas guckt. Und dann hat man natürlich wirklich das Problem, dass zur besten Sendezeit dann immer nur die 3D-Variante gezeigt wird und man um die 2D-Variante kämpfen muss. Genauso.
Ja, und das ist ja auch, also speziell bei den nachträglich 3D-isierten Filmen hast du ja dieses Problem, was ja jetzt, ich weiß nicht, da bin ich jetzt auf euren Bericht gespannt, mit HFR behoben sein soll, nämlich diese scheiß Unschärfe. Ja, also dass nee, sobald es mal rund geht, dass dann alles matschig und hässlich wird. Also ich erinnere mich halt an meinen Besuch von den Avengers im, wann war es, Juni, Juli, irgendwann im Sommer. Und wenn es da mal rund ging, hatte ich im 3D-Kino einfach nur Matsch. Also ich habe nur noch Schlieren gesehen und alles. Ne? Ich habe gemerkt, okay, da geht es jetzt gerade rund, aber was genau?
Ja, wie in der Realität.
Wie gesagt, es gibt sicherlich eine Handvoll Filme und ich finde eigentlich gerade auch Animationsfilme, bei denen geht es, weil da ist es natürlich, kann man das digital automatisch reinbringen.
Genau, 3D-Filme, Animationsfilme sehen in 3D auch immer super aus. Zumindest alle, die ich bisher gesehen habe.
Ja, da macht es richtig Sinn.
Ja.
Also, da kann man es verstehen, einfach wenn die vornherein so produziert werden. Ja.
Aber ich habe jetzt auch noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, der läuft in 3D im Kino, deswegen muss ich mir den angucken. Also die Leute gehen immer aus meiner Sicht immer noch wegen der Filme ins Kino und nicht wegen dem 3D.
Ja, bei Avatar war es bei mir schon so.
Ja, okay, da war das 3D eigentlich der Film.
Ja. Avatar gut, ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, weil im Vorfeld war ja ungeklärt, wer jetzt wohl der erfolgreichste Film, was das Boxoffice angeht, sein würde.
Und? Welcher ist es?
Ja, wir sind es leider halt an einem Sonntagabend. In ein paar Stunden wissen wir vermutlich mehr, aber zumindest so die antizipierte Version dieser Aussage war, dass es wohl ein heißes Rennen zwischen dem Hobbit und Avatar geben soll.
Geht es da immer um das erste Wochenende?
Ich
oder?
Vermute, das erste Wochenende ist der stärkste Indikator dafür. Ja.
Also um auch mal die Frage von Lukas zurückzukommen, ich habe den jetzt auch in 3D-HFR geguckt.
3D-HFR-OV oder 3D-HFR?
3D-HFR ohne OV, weil 3D-HFR-OV gibt es in Stuttgart nämlich nicht.
Aha. 3D-HFR-OV.
Stimmt, gibt es nicht.
Nee, du kannst ihn nur in 3D-OV.
Lol, Roffel.
3D-OV würde gehen, aber nicht 3D-HFR-OV.
OMG. Also, ich habe mir danach wirklich Gedanken gemacht, hat sich das jetzt irgendwie anders angefühlt als bei normalen 3Ds? Und ich glaube, eigentlich bräuchte man wirklich so ein Beispiel, wo man einen Splitscreen hat und einem auf der einen Seite HFR, auf der anderen Seite HFR freies 3D zu haben. Ich glaube, gerade bei diesen Action-Geschichten, und da gibt es in dem Hobbit sehr, sehr viele, wo irgendwie Viecher schnell durch die Gegend wuseln, ich hatte schon den Eindruck, dass es klarer ist. Wobei ich eigentlich auch zu den Leuten gehöre, die eigentlich sagen, 3D brauche ich nicht wirklich, höchstens bei Animationsfilmen, da ist es ganz nett, aber ich finde die auch nett genug ohne das. Und dafür die eben diesen wahnsinnigen Aufpreis zahlen, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
Also die HFR-Technik, denke ich, sieht man schon, definitiv. Mhm. Aus meiner Sicht war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aus dem Grund einfach, weil das Filmmaterial mit HFR, mit den doppelten Frames, einfach anders aussieht. Und das ist auch das Problem beim Hobbit. Also es ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht, dieses HFR. Man sieht es, man kann das ganz gut sehen. Der Trailer ist in ganz normaler, ja, der sieht aus wie alle anderen Filme auch. Und sieht auch super aus, wie die alten Herr der Ringe-Filme. Aber der neue Film, der Hobbit, wenn man den in HFR anschaut, der sieht aus wie, keine Ahnung,
eine Cutscene aus einem Videospiel.
Wie eine von diesen Serien, die im Ersten und im ZDF im Vorabend laufen, im Vorabendprogramm.
Ja. Ah. Ja, oder halt Nachmittag,
total,
ja.
Total hell ausgeleuchtet und glossy und so weiter. So, und es sieht gar nicht mehr aus wie ein Film.
Das war ja auch die Diskussion, die schon im Vorfeld rumging, ob das jetzt technisch bedingt war oder ob dieser Hyperrealismus, anscheinend hat man sich für diesen Begriff da entschieden in dem Kontext. Also dieses überzeichnete Echte irgendwie.
Ob das
gewollt war oder ob das jetzt halt eine Verbeugung vor der Technik war, die offensichtlich eingesetzt werden soll.
Ich glaube, das Problem ist, dass man hier einfach, man hat ja zwei Versionen des Films rausgebracht. Eine in HFR und eine im normalen 24-Bild-Modus. Und ich glaube, mein Eindruck ist, man kann nicht zwei Versionen rausbringen, ohne das Ganze zweimal zu drehen. Weil man hat gesehen zum Beispiel, dass in der HFR-Version ist viel mehr, zum Beispiel die Beleuchtung ist viel stärker rausgekommen. Man hat Hintergrundbeleuchtung gesehen und so weiter. Also es ist nicht mehr so atmosphärisch, weil alles so stark ausgeleuchtet ist und das Licht viel mehr rauskommt. Das heißt also, entweder dreht man den Film nur in HFR und zeigt ihn auch nur in HFR und passt dann auch entsprechend das Setting, die Kulissen, die Effekte und das Licht und so weiter entsprechend an, sodass es dann auch wie ein Film aussieht. Oder man dreht ihn halt nicht in HFR und passt dann die Beleuchtung da an. Also ich denke einfach, die Menschen, die diesen Film gedreht haben, sind mit der Technik noch nicht richtig warm. Also die können die noch nicht richtig einsetzen. Der andere Nachteil ist auch, die Technik an sich scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein. Also man hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder dir, am Anfang des Films ist, glaube ich, wie heißt der Typ? Beutlin? Frodo Beutlin? Nee, wie heißt
Bilbo.
Der? Bilbo. Genau, Bilbo Beutlin, genau. Der läuft ja dann irgendwie in seiner Bude rum da.
Baggins.
Und es sieht aus, als würde er in super schneller Geschwindigkeit da durchlaufen. Also man hat so den Eindruck, dass der Film irgendwie ein Stückchen schneller läuft, als er sollte. Das ist mir am Anfang des Films aufgefallen und das ist auch ganz vielen anderen Leuten aufgefallen. Irgendjemand hat das, glaube ich, Benny Hill-Effekt genannt. Und man sieht das auch in großen Landschaftsaufnahmen, wenn so zum Beispiel mehrere Bergketten hintereinander zu sehen sind. Und die Kamera windet sich da so durch das Bild, sieht man, wie sich zum Beispiel vorne irgendwas viel schneller dreht als hinten und so weiter. Also das ist noch nicht ganz ausgereift. Das müsste anscheinend noch weiterentwickelt werden.
Ich finde es interessant, dass du es jetzt erzählst, weil es mir einfach absolut nicht aufgefallen ist. Also ich hatte so in der ersten halben Stunde so diesen, das sieht irgendwie aus wie eine Cutscene aus irgend so Crysis 2 oder so, diesen Effekt, weil es halt alles so super smooth und total mit dieser hohen Framerate halt total irgendwie flüssig aussah. So
er sieht
halt,
oft aus wie ein Videospiel.
Er sieht aus wie Video oder halt wie Fernsehen. Aber irgendwie hatte ich mich dann total dran gewöhnt und dann mit dem 3D, das war irgendwie so eine total absurde Kinoerfahrung. Es war so guckst da so richtig rein und das ist also zum ersten Mal, dass irgendwie 3D mich nicht so gestört hat.
Also ich finde auch, dass es rein technisch vom Bild her ein wesentlich, wesentlich besseres 3D und wesentlich besseres Bild ist, weil einfach unheimlich viel mehr Schärfe drin ist. Und das, Lukas, was du vorhin gesagt hast, ne, gerade wenn viel Bewegung auf dem Bildschirm ist, hat man bei 3D-Filmen und gerade bei hochskalierten 3D-Filmen das Problem, dass man gar nichts mehr sieht.
Es flimmert, schliert alles.
Ja, irgendwie. Man hat so viel Ghosting und Seiteneffekte, dass man gar nichts mehr sieht. Das ist aber hier, da hat die Technik wirklich dazu beigetragen, dass man das da nicht mehr sieht. Also da gibt es eine Riesenszene unter dem, unten im Berg, wo die mit irgendwelchen Orks kämpfen oder Trollen, keine Ahnung.
Goblins. Das waren Orks.
Orks, genau. Und da sind Milliarden, Millionen von Figuren auf dem Bildschirm. Man sieht jede einzelne, kann man nachverfolgen, wenn man möchte. Also es ist unheimlich detailliert und das fand ich auch, sah auch sehr gut aus. Aber die Szenen, also für mich die Szenen im Film, die im HFR auch wirklich so eine richtige Filmatmosphäre gebracht haben, waren eigentlich selten für mich. Also die meisten sahen, zum Beispiel die Landschaftsaufnahmen sahen alle super aus. Da konnte man kaum was sagen. Aber immer wenn irgendwo ein Mensch im Bild ist, hat man halt gesehen, okay, ja, sieht jetzt halt anders aus als früher.
Also ich muss sagen, mir ging es da so wie Marcel. Also ich habe am Anfang ganz kurz gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, aber es hat absolut nicht gestört. Also klar, es war irgendwie ein bisschen heller, ein bisschen realistischer irgendwie, aber ich würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass es irgendwie schlecht war. Ja, also ich habe gedacht, okay, ja, die ersten paar Minuten sieht irgendwie heller aus, neuer, aber hey, gut. Und gerade bei den Landschaftsaufnahmen oder wenn es so schneller ist, sah es auch flüssig aus und halt eben nicht so verwaschen, verschliert.
Ja.
Und ich habe einfach gedacht, ja, cooler Film. Und wirklich, das 3D macht an der Stelle, also sah echt gut aus.
Ja.
Also
auf jeden Fall sonst, besseres 3D als sonst.
Genau, ja. Wenn man sonst so einen 3D-Film sieht und denkt, boah, ja, hat man das jetzt in 3D wirklich gebraucht? Eigentlich eher nicht, weil irgendwie...
Okay, aber wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie, weiß nicht, Äpfel mit Birnen, Bananen, Mandarinen vergleichen, aber ist es jetzt besser oder nicht?
Es ist noch nicht ausgereift.
Ich habe es noch nicht gesehen. Soll ich HFR gucken oder nicht?
Es kommt darauf an, ob du dich dafür interessierst oder nicht.
Also ich glaube, was hier wirklich drinsteckt, ist, wenn du 3D guckst, solltest du HFR gucken.
Ja, okay.
Also und ich finde, du solltest den Film auch damit gucken, weil das ist so ziemlich das Einzige, was er noch zu bieten hat. Weil so von der Story wirst du da jetzt nicht so geflasht sein.
Also wenn man das Geld schon ausgibt, dann...
Und ich meinte, wenn du, das ist halt hauptsächlich Spektakel, dieser Film. Der ist auch ein relativ schamlos, irgendwie so Technikporno. So. Wird dann einfach über die Schlachtenszenen geschwenkt, bis es nicht mehr geht und um die Berge und alles, damit man halt schön sieht, wie geil das 3D aussieht. Aber...
es ist schon eine Weile her, dass ich den Hobbit gelesen habe, aber so viele Schlachten gab es da, glaube ich.
Ja, die sind ja auch neu. Pass auf, ich zeig dir mal, wie das funktioniert.
Ja, dieses dünne Buch haben die irgendwie auf 3 Filme ausdehnen müssen, ja.
Da ist ein Berg. Lass mir dich die Hintergrundgeschichte dieses Berges erläutern. Ja. Da gab es mal eine Schlacht.
Ja.
Und dann ist plötzlich eine Viertelstunde
Schlacht. 20 Minuten eben.
Oder dieser Nekromant oder sowas, der ist, glaube ich, auch im Buch gar nicht erwähnt. Und da ging ja dann dieser braune Dingsbums, der den irgendwie gefunden hat, wo ich auch gedacht habe, okay, das haben die sich wahrscheinlich alles irgendwie nochmal aus den Fingern gesaugt.
Also inhaltlich ist es halt ein ganz anderes Thema, ne, bei dem Film.
Ja. Meine richtige Frage, sind die Steinriesen wirklich im Buch?
Weiß nicht, ich bin nicht so der Tolkien-Fan.
Die waren ja kaum im Film. Als ich das Buch gelesen habe, war ich 10, aber Steinriesen kommt mir bekannt vor.
Ah, okay. Weil da habe ich mir gedacht, okay.
Aber es könnte auch in irgendeinem anderen Film gewesen sein, oder?
So ausgefallener Name für irgendwelche Fabelwesen, das stimmt.
Weil bei der Szene hatte ich ganz stark den Eindruck, dass sie nochmal zeigen wollten, hey, wir können kranken Scheiß mit Computergrafik machen und in 3D.
Ja, das war vor allem, wir müssen hier einen 2-Stunden-Film machen mit Story für 3, für die nicht mal für einen Film reicht.
Und das hätten
3
das Filme hätten auch irgendwie die Transformers sein
können, aber
die
sich da an der Stelle in der Schlucht. Da habe ich mich auch drüber gewundert und habe dann jetzt aber vor einer Woche oder vor 2 ein Interview mit Peter Jackson gehört und der hat da irgendwie was erzählt, dass sie ja jetzt nicht nur den Hobbit selber verfilmen, sondern so unveröffentlichte Manuskripte oder was weiß
ich. Es gibt irgendwie so Anhänge zum
Buch. Ja, wir haben da noch eine Schublade voller Content gefunden.
Genau, dass sie da irgendwie, sie haben da so einen Koffer aufgemacht und da war ein Stapel Papier drin und dass sie jetzt auch quasi die chronologische Lücke zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe schließen wollen.
Natürlich.
Also jetzt lass uns nochmal kurz von diesem ganzen HFR-Kram auch mal wirklich jetzt weggehen und mal ein bisschen über den Inhalt, in Anführungsstrichen, reden.
Ja.
Also ich hatte ja so den Eindruck, dass über weite Strecken dieses Films einfach so gut wie nichts passiert.
Ja, also sie, ist auch nicht.
Also sie fahren, also es, am Anfang ist halt ungefähr eine Stunde lang, sind sie halt in dem Haus von Bilbo und feiern irgendwie und sind irgendwie gut gelaunt und man sieht halt, wie geil das Set ist und wie geil die ganzen Höhlen und überall liegt irgendwelcher Scheiß rum und alles ist ultra scharf und ultra klar und dann singen sie ein Lied. Und dann wandern sie los und dann wandern sie ungefähr eine Stunde lang Und dann sind sie irgendwann in Bruchtal und gucken dann an, wie geil Bruchtal aussieht.
Nein, aber zwischendurch haben sie erstmal noch 50.000 Feinde, die sie immer wieder bekämpfen müssen und wieder ausweichen.
Ja, ist es dann schon, dass dann der Endgegner schon mal auftaucht, dieser weiße Gob, der weiße Ork?
Ja, der Ork auf dem weißen Warg.
Ja, irgendwie so.
Was?
Ja. Ja, also sie haben da halt noch so inzwischen noch so einen Bossgegner eingefügt in diesen Film, damit man halt so ein bisschen so nochmal so eine epische Kampfszene irgendwie nochmal einbauen kann. Ja, und es passiert halt recht wenig.
So. Also bis zur Mitte des Films hatte ich echt schon so ein bisschen so, es passiert einem ja immer, dass man so aus dem Film rausfällt und dass man denkt, jetzt sitze ich ja schon eine Stunde hier und es ist noch nicht viel passiert eigentlich. Und dann, also wirklich so, ich glaube so die letzte Dreiviertelstunde, da war für mich dann aber schon so richtig, da war ich dann drin. Die letzte Dreiviertelstunde, da ist richtig viel passiert und da kam es mir dann auch wieder wie so ein Herr-der-Ringe-Abenteuer vor. Und am Ende des Films haben wir fast schon auf den nächsten Film gefreut. Also das war, am Ende haben sie es wieder alles, natürlich zum Finale in alles ein bisschen zusammengepackt, aber vorher war echt viel Story-Füllmaterial.
Ja, ich war halt von der Technik und von dem Bild irgendwie so damit beschäftigt, mich davon beeindrucken zu lassen und in diesen Film irgendwie reinziehen lassen, nur weil es einfach so toll aussieht, dass ich das eine Weile lang nicht gemerkt habe, aber irgendwann fällt es einem halt auf, dass eigentlich einfach nichts passiert ist. Und dann kommt man sich halt schon ein bisschen verarscht vor, wenn man dann erfährt, dass es da einfach nochmal zwei weitere Teile davon geben soll.
Ja, vor allem, wo sie da fast am Ende da irgendwie auf so einem Berg stehen und ganz hinten ist das schon das Ziel und du denkst, wie wollte ich daraus jetzt noch zwei Teile machen? Das kann doch gar nicht sein. Ach,
es können noch ein paar Orks vorbeikommen, ein paar Zauberer und... Da gibt's
genug. Aber das war ja auch was den Herr der Ringe stark geprägt hat. Also, dass diese Größe so primär aus der Optik und den Effekten also erwachsen ist und weniger aus dem Inhalt, obwohl die Bücher da ja schon viel hergegeben haben. Und das hat sich jetzt also beim Hobbit, zumindest eurer Ansicht, noch verstärkt. Also, dass sie vielleicht noch viel Background aus dem
Silmarillion also beim Herrn der Ringe sonst was hatte man eigentlich übernommen hatten. Beim Herr der Ringe hatte man ja permanent wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt hier gerade ein episches Abenteuer und die sind eigentlich ständig dabei, ihr Ziel zu erfüllen und müssen irgendwie verschiedene Dinge tun und verschiedene Sachen überstehen, um dann auch wirklich die Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist das Ganze schaffen die jetzt einfach in dem Film nicht. Also man denkt, okay, die müssen eigentlich nur zu diesem Berg laufen. Und ansonsten ist nichts.
Ja, wobei ich fand es aber eigentlich angenehmer bei dem Hobbit, dass das so eine relativ harmlose Märchengeschichte ist, weil ich fand den Herr der Ringe immer so ein bisschen anstrengend in seiner bemühten epischen Überhöhung, so, oh, wir müssen die Schlachten und noch mehr Schlachten und der Feind im Osten oder im Westen oder was weiß ich, wahrscheinlich im Osten.
sogar. Überall. Nee, das ist mir auch aufgefallen. Der Film war teilweise echt witzig.
Ja, das ist halt so eine ganz harmlose Märchengeschichte mit total absurd überdimensionierter Technik.
Ja, nee, aber gerade an der einen Stelle, wo dann dieser Mittelgegner getötet werden sollte, wo er dann fragt, und was willst du jetzt machen? Und zack, schlitzt dann auf, so nach dem Motto, okay, das war schon ein bisschen sehr, sehr ulkig irgendwie. Also sie haben tatsächlich irgendwie versucht, so ein bisschen Witz reinzubringen. Und der Herr der Ringe, der Originale, ist ja so richtig düster ernst.
Zum Glück, ja.
Ja, da kann man sich drüber streiten. Ich fand den Hobbit jetzt irgendwie schön angenehmer irgendwie.
Es hat mehr was für Kinder natürlich.
Also was mich, ja massiv gestört hat, also mein stärkster Eindruck von der kleine Hobbit ist nicht nur das Buch, sondern es gab ein sehr hübsches Hörspiel aus den 80er Jahren. Ich fand, die haben viel zu wenig gesungen. Oh. Weil in dem Hörspiel...
Das stimmt aber eigentlich.
Das war für mich sehr charakteristisch für das Buch. Ihr müsst mal das Buch lesen. Immer wenn ihr irgendwie in einer Gruppe
auftaucht, immer Songtext
singen
dann.
Die.
Naja.
Dann irgendwie, ja, und dann treffen sie die Orks und dann kommt das Lied der Orks. Und das steht auch im Buch drin mit Text. Und in dem Hörspiel wird es auch vertont. Und da wurde nur am Anfang mal in dieser Anfangs-Post-Koma-Fressen-Szene ein bisschen gesungen. Aber sonst nicht mehr, es war nicht ein bisschen wenig.
Ja, ein Glück haben die nicht gesungen, sonst wäre es ein Disney-Film.
Ja, dann liest man das Buch, da wird unheimlich viel gesungen.
Ja, das Buch ist ja auch ausschließlich für Kinder geschrieben. Und der Film soll halt die breite Masse ansprechen.
Das wird uns dann noch im nächsten Star Wars blühen.
Ja, aber also das heißt schon, ich weiß nicht, wer von euch kann sich jetzt noch so aktiv an das Buch erinnern und hat den Film gesehen?
Ich habe es mal gelesen.
Schon, okay. Ja, bei mir ist es auch zu lange her.
Also das heißt, er hat sich da schon weit aus dem Fenster gelehnt.
Nee, ich glaube, es ist eigentlich eher so, dass sie noch ein bisschen mehr so Silmarillion und sonstigen Background-Content eingefügt haben, aber die Geschichte ist schon die gleiche. Also sie gehen da halt zu diesem bekloppten Berg und wollen halt da den Drachen irgendwie umnieten, damit sie da wieder einziehen können. Okay. Es ist halt was passiert. Ja. Und zwischendurch begegnen sie irgendwelchen Elben und irgendwelchen Trollen und irgendwelchen Orks.
Also ich glaube, diese ganze dunkle Bedrohungshintergrundgeschichte, die ist, glaube ich, neu. So jetzt aus dem Gefühl raus, ohne das Buch zu kennen.
Dieses Negromant-Zeug und ja. Sowas.
Ja. Das ist, also die haben quasi einfach zu dieser einfachen Geschichte, ich gehe zum Berg, töte den Drachen und Ende, ja. Haben die jetzt einfach so diese so dunkle Bedrohung, Hintergrund, dass immer so dunkle Zeichen irgendwo zwischendrin auftreten und man denkt, da uns steht irgendwas Größeres noch bevor, als einfach nur diese Reise zum Berg.
Okay, das heißt, der J.R.R. Tolkien hätte sich nicht auf der Nase rumgetanzt gefühlt, wenn er diesen Film gesehen hätte.
Doch, ich glaube schon.
Ja, okay.
Aber ja, gut, also der Ansatz vom Hobbit ist ja schon ein Kinderbuch zu sein. Und wenn dann halt so der Durchsatz vom Silmarillion also zu hoch wird und dann ja, ist es vielleicht halt ein neues Werk, das wir jetzt da betrachten und weniger halt eine direkte Hobbit-Verfilmung.
Ja, und genau das ist auch das, was ich an dem Film eigentlich so am schlechtesten finde, dass die diese Chance, eigentlich was mehr draus zu machen, als jetzt nur das Buch zu verfilmen, nicht richtig genutzt haben. Also die hätten natürlich jede Menge Zeug da reinbringen können und das aufblähen können und mit richtiger Story, aber man hat offensichtlich nicht so wirklich viel drüber nachgedacht, um sich was Gutes auszudenken. Also man ist einfach nicht J.R.R. Tolkien, wenn man den Film verfilmt.
Ja. Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder?
Genau.
Also man kann sich's, ich fand den Film jetzt trotzdem interessant und ich finde auch diese HFR-Geschichte grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde es immer gut, wenn man versucht, das Kino technisch weiterzuentwickeln, sodass man wieder lieber ins Kino geht, weil es da vielleicht einfach schöner, toller, besser aussieht. Aber
ja, ich fühlte mich auf jeden Fall schon ganz gut unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so besonders beansprucht wird.
Ja, aber es war
so gegen Ende kommen dann so die, dann fliegen sie dann irgendwie über Mittelerde und da werden einem schon ein bisschen die Knie weich. So.
Das ist eine schöne einfach, Tierdoku, ja.
Was einfach so geil aussieht.
Einer der Darsteller, der überhaupt eigentlich gar nicht so richtig aufgetaucht jetzt ist im Hobbit, aber in unserer nächsten News eine wichtige Rolle spielen wird, ist hier unser Sherlock.
Du meinst Benedict Cumberbatch?
Genau. Der spielt im Hobbit tatsächlich mit, ich weiß nicht, habt ihr ihn
gesehen? Ja, er spielt den Nekromanten, hast du genau. Nicht gesehen.
Doch, total. Ja. Stimmt, dieser Umriss, man hat ihn ganz deutlich erkannt. Ja. Ja, und im Star Trek-Film, im nächsten, hat er auch eine wichtige Rolle abbekommen.
Du meinst?
Ja.
Khan,
genau.
Ja, wobei wir wissen es ja eigentlich nicht, oder? Also ist es inzwischen klar oder ist es nur so?
Dann hast du den Trailer nicht gesehen.
Guck
den
wird Trailer. Der da Khan genannt?
Ja. Kann mir mal jemand sagen, um was also, es geht?
Nee, es geht um Star Trek Into Darkness. Der sieht ungefähr, ist ungefähr okay. So was Ähnliches wie The Dark Knight Rises, nur im Star Trek-Universum.
Okay. Ja. Also aber es sieht, das ist kein Weltraum zu sehen.
Ja, das ist, nein, Moment. Es ist 300 trifft Batman.
Boah.
Nee. Mit Weltraum.
Nee.
Doch.
Also bevor
schon allein vom Produzententeam her.
Ja, vielleicht, aber es sind keine 300 Menschen drin.
Und es trifft am Ende eine Lostisierung an? Nee, kann nicht sein.
Also bevor wir zu Meta werden, vielleicht.
Nee, aber auf jeden Fall, was ich damit andeuten wollte.
Nein!
Ja, ja du wolltest doch bestimmt auch über Into Darkness sprechen, oder nicht?
Sprich doch einfach weiter.
Nö.
Also Into Darkness.
Genau.
Es gab da ja vor ein paar Jahren mal einen Star Trek Relaunch. Ja, J.J. Abrams und der war erfolgreich. Und
das war der mit den Lensflares.
Ja, und dem Motorrad. Ja. Und da gibt es jetzt einen neuen Film und der heißt Into Darkness und da gab es in der letzten Woche einen Trailer und über den reden wir jetzt gerade.
Richtig.
Und Into Darkness, der Titel scheint da so ein bisschen programmatisch zu sein.
Star Trek Into Darkness, heißt der richtig?
Star Trek Into Darkness.
Ohne Doppelpunkt.
Scheint
ganz wichtig.
Programmatisch zu sein, denn wie alle Reboots, die wir gerade so verfolgen dürfen, ist auch der wieder, ja, also wenig farbig, wenn man das mal so mit den Serien vergleicht. und eher düster. Und das in Verbindung mit dem Titel. Ist die Assoziation mit Dark Knight Rises vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, ja, vor allem auch grafisch einfach. Also irgendwie ja. Städte, die in, einer, die in sich zusammenbrechen.
Schon alleine das Poster.
Und ein Poster von irgendwie Trümmern und Menschen, die Waffen in der Hand halten. Das kennt man ja dann auch
also schon. Also sieht wirklich sehr Dark Knight-mäßig aus, wo ich noch nicht so richtig weiß, ob ich es gut finde. Und es spielt auch anscheinend genau. Und fast deswegen, ausschließlich auf der Erde.
Ja, und jetzt kann ich auch wieder einsteigen, nämlich weil das Ganze Regie führen tut ja Zack Snyder, der unter anderem 300 und Sucker Punch gemacht hat.
Diese ganzen Comic-Verfilmungen, ja.
Genau, die ich gut finde übrigens.
Sucker Punch
habe ich immer und, mal. Und ich weiß nicht genau, was für eine Rolle er spielt, aber irgendwie sowas wie Executive Producer oder so ist Chris Nolan. Mhm. Also Mr. Mhm. Batman.
Ach, der Chris.
Ja, also ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Die Khan-Diskussion, die wir gerade angestoßen hatten, ist, wir sehen so
in diesem. Es könnte Trailer auch sein, dass ich völligen Quatsch erzählt habe und das mit, mit Man of Steel verwechselt habe. Es könnte nämlich auch sein.
Ich glaube es auch. Wir erzählen einfach mal ein alles, peinlich, was uns in den Sinn kommt.
Ja.
Also, wir herzlich willkommen bei Retinauten. Freies Assoziieren im luftleeren Raum.
Der zum Thema Raum würde ich dann noch gerne mal über Star Trek reden. Ja. Du wolltest doch irgendwas mit Khan sagen.
Ja, wie wir zu Khan kamen zu Anfang dieser kleinen Diskussion. Wir sehen ja in diesem Trailer ganz kurz Benedict Cumberbatch und er ist ganz offensichtlich so der Anti-Held des Ganzen. Oder der Bösewicht, sagt man vielleicht besser. Ja,
und da bietet sich halt Khan.
Ja, und das Internet war relativ schnell dann der Ansicht, dass es sich dabei eigentlich um Khan handeln müsste, weil Khan ist, wenn man das noch kennt, für den alten, also die Original Series Filmen, glaube ich, so immer noch der am meisten Geliebte von den Fans. Und hat auch ein paar sehr memorable Szenen und so. Also das wäre, wenn sie jetzt wirklich das ernst meinen mit dem Star Trek Reboot und da jetzt ganz viel machen wollen, dann hielt ich das auch für realistisch, dass sie jetzt diese Khan-Geschichte nochmal dran bringen.
Aber da einen Hinweis gibt es jetzt, glaube ich, nicht wirklich drauf. Nee,
es ist Spekulation.
Es ist wirklich Spekulation.
Also er soll es wohl tatsächlich nicht sein. Es gibt wohl ein Bild von Paramount mit dem besagten Benedict darunter und es steht wohl drunter John Harrison.
Ja, aber das ist irgendwie so ein Insider-Joke im Star Trek-Universum. Von das ist irgendwie so ein generischer Name.
Ja. Weiß man nichts Genaues, weiß man nicht. Na gut, also JJ hat ja gesagt, sie drehen einen Film für alle und nicht nur für Star Trek-Fans. Aber auch Star Trek-Fans sollen irgendwie auf ihre Kosten kommen. Das heißt also, sie werden schon irgendwie ein paar witzige Elemente oder so Elemente, die halt nur eingefleischte Fans irgendwie wiedererkennen, einbauen werden, um einfach dieses Publikum, was ja doch ein bisschen enttäuscht war vom Reboot, weil sie halt gerade Vulkan gesprengt haben.
Ach, deswegen?
Ja, ja natürlich. Okay. Das geht so gar nicht.
Wo endlich mal was passiert.
Ja. Nein. Also man kann nicht einfach die Zeitlinie da ändern, so. Das geht nicht.
Vielleicht spielt er ja auch so einen jungen Jean-Luc Picard. Ich meinte, dann hätte er zumindest mal den britischen Akzent mit mal wieder am Start. Ja. Dann kann er da Line must be drawn here sagen und dann ist er wieder raus.
Also ich fand ja den ersten neuen Star Trek Film fand ich ganz gut. War ordentlich gemacht. Wie gesagt, bei dem Trailer jetzt habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass man eben sich zu sehr von The Dark Knight und so weiter sich beeinflussen lässt und das zu sehr in eine zu wenig Science-Fiction-mäßige Richtung abdriftet.
Ja.
Aber ist auf jeden Fall sieht's schon mal spektakulär aus und man wartet es einfach mal ab.
Also im epischen Kampf der Geeks, Star Trek, Star Wars war ich ja immer sehr, sehr eindeutig auf der Trek-Seite verortet. Und dementsprechend begrüße ich einfach jedes neue Medienprodukt, das zu dieser Reihe jetzt entsteht. Und ich hoffe ja immer noch, dass sie sich auch mal wieder zu einer Serie irgendwie herablassen können.
Ich meine, wenn die Filme jetzt wirklich richtig gut laufen, könnte das ja.
Aber ich glaube, die Zeiten, wo man.
Eine neue Serie von J.J. Abrams.
Ich glaube, die Zeiten, wo man aus Filmen nochmal Serien macht, sind irgendwie rum, oder? So. Also gerade Science Fiction ist ja irgendwie zurzeit nicht so. Die letzte Star Trek Serie ist dann irgendwann mal in der letzten Staffel abgebrochen worden und schnell zu Ende gebracht worden. Jetzt haben wir ja letztens erst eine Pilotenprüfung zu
Blood and Chrome
gemacht im Battlestar Galactica Universum. Das ist ja abgesetzt worden, bevor der Pilot überhaupt irgendwie ausgestrahlt werden konnte.
Ja,
gerade Science Fiction ist gerade irgendwie nicht in irgendwie. Ne?
Ja, deswegen ist ja nur schön, dass das ein bisschen im Kino Science Fiction
stattfindet. Das ist jetzt vielleicht ein Statement, das glaube ich schwer haltbar ist, wenn wir jetzt die nächsten zwei Trailer noch angucken.
Drei.
Das wollte ich gerade sagen.
Drei sogar. Gut, aber das sind keine Serien. Also. Mhm.
Aber wir hatten jetzt, glaube ich, auch dieses Jahr. Wir waren jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, kann ich nur an den einen einzigen Science-Fiction-Film erinnern. Das war eben Prometheus.
Ja, und Looper.
Looper.
Ja, hat ja auch so ein Science-Fiction-Element.
Wobei ich meine, Near Future, das
Looper war ja super.
Ich meine, mit ein bisschen Glück könnte man ja auch unsere komische Lichtausserie ein bisschen Science-Fiction abgewinnen. Was? Was guckst du mich so an?
Ja, also
Revolution.
Die Frage ist, Revolution.
Wo da kein Strom fehlt.
Die Frage ist wahrscheinlich primär eine des Geldes. Science-Fiction-Serien sind noch mal deutlich teurer als normale Serien. Und normale Serien haben auch schon so diesen Professionalisierungsgrad erreicht, dass sie einfach unheimlich teuer sind. Aber
ja,
da ich hoffe halt, dass ein wirklich großer Erfolg einer bekannten Franchise dann halt doch mal wieder so ein Studio-Executive irgendwie ein bisschen Mut macht, dass das so was mal da wieder was kommt. Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich glaube auch, Serien sind die Erzählform zurzeit. Also sollte Science-Fiction da kein Genre sein, das außen vor bleibt.
Aber im Moment wären ja komischerweise mehr Serien, die quasi in der Vergangenheit so ein bisschen spielen, gemacht, als die in der Zukunft spielen.
Und auch mit sehr hohem Aufwand. Ja, wenn wir uns Boardwalk Empire anschauen, also
ja, so ein Mad Men kostet sich ja auch nicht so wenig.
Da ist die Kulisse schon Wahnsinn. Ja.
Aber wir sind halt gerade so ein bisschen so im Retro-Jahrzehnt. Das ist
ja. Aber Science Fiction kommt nächstes Jahr ein bisschen was raus.
Im Kino.
Eigentlich noch mehr beeindruckt als von dem Star Trek Trailer war ich von dem Oblivion Trailer. Der neue
Film
Scientology Boy. Tom Cruise Scientology Film.
Ist schade, wenn der nicht mitspielen würde, hätte ich ihn glatt geguckt. So ist es so.
Ja, nein, Tom Cruise ist ein guter Schauspieler, muss man einfach mal neidlos anerkennen.
Ja, doch, ist schon
okay. Nein.
Ja, er ist ja
voll funktionierender Titan, da ist man einfach gut.
Ja.
Nee, der hängt sich auch immer ins Zeug rein. Also das muss man schon sagen.
Und er kann das einfach
auch. Der macht seine Action auch immer alleine. Und der ist clear. Was ist der?
Ja.
Der kann das, weil er clear ist.
Nein, also, der ist doch schon viel
Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Du bist nicht mit Scientology vertraut?
Nee, ich bin scheinbar nicht.
Komm doch mal mit, dann messen wir dich mal aus.
Immer dienstags um 2:30, oder?
Ja, ich fahre ja jeden Tag an der Scientology-Zentrale in Berlin vorbei. Und ich kann euch auch.
Und wirfst jedes Mal einen Stein.
Würde ich nie tun. Und ich kann euch freudig mitteilen, dass jeden Tag der offenen Tür da auch ist. Also, steht immer ein großes weißes Schild draußen auf dem Tag der offenen Tür.
Aber
wollten
die nicht?
Also, ihr könnt da einfach mal vorbeikommen und euch das anschauen.
Wollten die nicht bald zumachen irgendwie? Haben die nicht in Deutschland zu wenig Geld oder so? Wollten sie die Zentrale?
Also, das sieht ganz okay aus. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die irgendwie auf dem letzten Loch
fallen. Nein, sie jammern immer noch darüber, dass sie nicht
keine Kirche sind.
Den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts kriegen, was übrigens nicht nur für Kirchen reserviert ist, sondern auch für den Bund der Humanisten.
Okay.
Wie kommen wir wieder zurück zum Thema? Wir waren
über was haben wir gerade
geredet? Oblivion hat mich irgendwie erinnert an Cloud Atlas. Noch jemand?
Mhm. Ja, also zumindest an den einen Teil der...
Also Cloud Atlas in der Zukunft,
genau.
Ich glaube, dieser allerletzte Abschnitt, der war optisch irgendwie so wie Oblivion, der ganze Film
überhaupt. Wenn jetzt noch Halle Berry aufgetaucht wäre...
Ja, Moment, dann, aber mal... Ja. Ach so, der letzte Abschnitt, okay.
Jetzt
diese
Klassenmenschheit da...
Ach so.
Also ich muss ja sagen, woran mich das... Also ich war ja zuerst enttäuscht, als ich den Titel und den Link gesehen hatte, dachte ich,
du wolltest ein Videospiel. Auch
ich dachte, die Videospielverfilmung sei
jetzt
so weit, dass du
das änderst. Eine Morrowind-Verfilmung würde ich die Scheiße rausgucken.
Ja, war aber nicht so, leider. Und stattdessen hat mich Tom Cruise erwartet. Naja, aber
mit dem geilen Motorrad.
Mit Enttäuschung müssen wir umgehen in dem Podcast. Und dann sah es auch gar nicht schlecht aus eigentlich. Also ziemlich cool, so dieses Setting. es gab irgendwie einen... Also die Erde wurde invasioniert.
Genau.
Und der Film spielt dann sozusagen in den Trümmern dieser Erde, wo gar nicht mehr viele Menschen leben.
Da eigentlich sollte gar keiner
mehr. Es ist eine Wall-E-Situation, glaube ich.
Eigentlich sollten nur noch so ein paar Leute da sein, um aufzuräumen.
Ja. Genau, also Tom Cruise scheint so eine Art Wachmann zu sein, immer mal ein paar Stationen überprüft und da passieren halt dann plötzlich auf einmal Dinge.
Ja.
Wobei mir der Trailer mir persönlich jetzt schon wieder zu viel erzählt hat. Also ich gehe ja gerne ins Kino oder gucke gerne Filme.
Furchtbar,
ohne vorher,
das Schlimmste, was passieren kann,
ohne
sind
vorher,
Filme, die alles erzählen.
Ohne vorher irgendwas drüber zu wissen. Lass mich dann einfach von der Story und von den Entwicklungen, von den Bildern überraschen. Aber das geht heutzutage halt kaum noch.
Ja. Ich meine, es könnte ja sein, dass das, was im Trailer angesprochen wird, irgendwie schon relativ am Anfang passiert. Dann wäre es ja okay.
Ja, unwahrscheinlich. Aber es sah, ja trotzdem, es sah trotzdem gut aus, es sah nach Science Fiction aus und auch nach Action. Das heißt, auf jeden Fall mal, also ich denke mal, da muss man reingehen irgendwie, oder ich zumindest, um mir das mal anzuschauen. Aber ein Meisterwerk habe ich jetzt noch nicht gesehen, könnte also auch noch floppen. Mhm. Mal schauen.
Dann habt ihr noch was zu dem Film zu sagen oder sollen
wir
zum
nächsten? Nicht wirklich. Wir haben noch einen Trailer aus dem Genre des Bwomp, Bwomp. Ihr wisst schon, ne? Also dieses Geräusch, was irgendwie in allen Kinofilmen jetzt vorkommt.
Da habe ich auch eher gedacht, Transformers irgendwie nochmal neu, anders.
Du meinst das Inception-Geräusch, oder?
Nein, ich meine Bwomp.
Das heißt nein, so. Ich glaube, das kam zum ersten Mal bei den Transformers-Trailern damals. Beim allerersten Film für den Trailer dafür ist, glaube ich,
ich kann mich aber auch noch primär aus dem Inception-Trailer.
Ja, der kam ja später als
Transformers. Für mich ist es durch Inception geprägt.
Ja.
Okay.
Ich spürte auch noch den Kinosessel unter mir, der da vibriert hat, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
Worum geht's?
Es geht um den Film Pacific Rim. Das ist der Film, wo irgendwie GLaDOS mitspielt und irgendwie so
Jax Teller.
Jax Teller und dann irgendwie Cthulhu oder wie man den ausspricht, Cthulhu. Irgendwie ins Gesicht eins auf die Fresse gibt. Also es geht irgendwie, irgendwie kommen so Monster aus dem Meer, so außerirdische Monster, warte, außerirdische Monster aus dem Meer wollen die Menschheit angreifen und die Menschheit verteidigt sich, indem sie Mechas baut und die KI, die die Mechas betreibt, wird von der Dame, die GLaDOS in Portal gesprochen hat, gesprochen.
Okay, jetzt hast du mich verloren.
Und dann
und der Held im Film ist Jax Teller aus Sons of Anarchy.
Ah.
Also, jetzt ist alles Nerdporn. Klar. At its best, würde ich jetzt mal
sagen. Ja, also es sind halt riesige Mechas und Idris Elba spielt auch irgendwie mit und es werden halt irgendwelche Monster ins Gesicht geschlagen.
Okay. Also und, so auf jeden Fall.
Es fliegt viel durch die Gegend also und
eine Neuauflage von Godzilla gegen einen großen Roboter, oder wie?
Ja. Richtig.
Also ein Nod an die japanischen Riesenroboterfilme, könnte man sagen.
Ja, Riesenroboterfilme.
Ja, es hat mich sehr stark an NGE erinnert. An Neon Genesis Evangelion. Weiß ich, ob das jemand von euch kennt?
Ja, das weiß ich. Das habe ich mal auf TV Drops, habe ich mal den Artikel dazu gelesen.
Bitte mach irgendwas, um meine Bibel-Assoziation jetzt wegzubekommen.
Es ist eine Anime-Serie.
Okay.
Eine der populärsten und größten, die es gab.
Du hast noch nie die Anime-Bibel gelesen?
Nein.
Und in der Serie geht es auch drum. Da kommen so riesige Aliens, die irgendwie so 10-mal so hoch sind wie ein Hochhaus in Tokio. Und die Menschheit hat sich unter die Erde verzogen und kommt mit ihren riesigen Mecha-Robotern immer nach oben, um die Dinger zu bekämpfen. Sah eigentlich genauso aus, nur halt als Film.
Ich finde ja, wir sollten jetzt schon mal welche bauen, falls es wirklich demnächst passiert, dass wir welche haben.
Kann man immer mal brauchen. Meine erste Assoziation war auch eine Anime-Serie, aber Visions of Escaflowne.
Ja, ich glaube, es gibt die Hälfte aller Anime-Serien ist irgendwie so Mechas gegen was anderes.
Mhm. Nee, ist einfach ein Genre. Und ich glaube, dass wir eine
Mecha. Schickt einfach dem Lukas dann die E-Mails.
Ja, genau. Ich glaube, da wird schon dann gearbeitet. Bei mir auf dem Gelände gibt es ein Institut, die bauen da meiner Ansicht nach Stargates.
Okay.
Also riesige Metallringe mit Spikes in die Mitte. Also, ich bin überzeugt.
Physiker.
Auch noch. Wenn sie behaupten, die bauen Flugzeuge, aber ich glaube ihnen nicht.
Auch noch ein interessanter Film, der bald starten soll, After Earth.
After Earth?
After. Mit den Smiths.
Ja,
die Smiths.
Sowohl Will als auch Jaden. Jaden, ja.
Der ist älter geworden.
Ja,
der ist
Jaden echt älter geworden, kennt krass. Man aber noch aus dem
Pursuit of Happiness.
Diese Pursuit of Happiness oder, wie Phil gerade akustisch angedeutet hat, dem Karate Kid Reboot. Der ja auch gar nicht schlecht war.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, aber war nicht schlecht.
Cool. Dann kann man den bei Gelegenheit mal anschauen.
Und der Kleine, der jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so klein ist, kann auch schauspielen, kann man, glaube ich, sagen.
Aber er sieht ihm verdammt ähnlich.
Mhm. Ja,
man könnte meinen, sie sind verwandt.
ich habe erst gedacht, oh Gott, ist der Smith, haben sie den verjüngt? Aber nein.
Ja, jedenfalls auch hier mal wieder ordentlich, ja, Postapokalypse.
Das war sie nicht gerade, ey.
Sorry. Ordentlich Postapokalypse und ich weiß gar nicht, was man jetzt auf Basis dieses Trailers sagen kann. Ich meine, alles, was der Trailer macht, ist irgendwie den Namen des Films zu erklären, glaube ich.
Dass es nach der Erde irgendwas gibt, passiert.
Nein, dass
auf halt, der Erde, nach der Erde.
Ja, genau, dass halt sich die Natur irgendwann mal gegen die Menschen verschworen hat, weil die halt
Scheiße sind.
Ja, weil die halt nicht so günstig sind, so für die
Weltklima.
Für den Planeten als Ganzes, ja. Und
Gaia hat sich entschieden, irgendwas dagegen zu tun. Ja.
Wir erleben dann, dass die Smiths mit einem Raumschiff auf diesem Planeten notlanden und wir erfahren dann im Rahmen dieses Trailers, dass es sich wohl um die Erde handelt, aber eben zu einem Zeitpunkt, als da eigentlich keine Menschen mehr leben. Spannende Prämisse, würde ich sagen. Und dann werden noch eine Reihe ganz anderer Dinge so angeschnitten. Das heißt, da kann jetzt viel draus kommen, so von einer 0815-Abenteuer-Story mit CGI-Tieren bis hin zu full-on epischer Science-Fiction. Also ich bin da gespannt drauf. Also unter den Trailern, die wir bis jetzt besprochen haben, ziemlich weit oben auf der Liste. Aber wie gesagt, der Trailer sagt im Moment noch zu wenig, um da irgendwie eine generelle Aussage zu
machen. Fand das Voice-Over etwas penetrant, wo er irgendwas über Mut erzählt. Wenn das den ganzen Film so geht, das wird echt anstrengend.
Ja, vielleicht hoffentlich ist das nur eine Trailer-Sache, dieser Voice-Over.
Wir werden sehen, auch 2013, also da kommen schon eine Menge Filme, die so ins Science-Fiction-Genre passen. Weiß nicht, warten wir mal, was noch so Schönes kommt. Die Amis, die haben ja versuchen ja nicht nur Stargate zu bauen und große Roboter und so, die bauen vielleicht auch den Todesstern.
Mhm. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was da in dem Patch steht.
Nicht?
Nee.
Hast du nicht mitgekriegt? Es gibt eine Petition.
Eine Petition.
Ja, so wie bei uns. Bundestag, da kann man ja auch eine Petition einreichen. Meistens ist ja bei uns irgendwie so politische Themen, aber die Amis...
Abgefahren.
Ja, abgefahren. Ne? Aber die Amis haben auch lustige Sachen. Die brauchen auch nur, glaube ich, also die Hälfte von unseren Stimmen irgendwie, ja, wir müssen ja irgendwie 550.000 irgendwie.
Ja, ist auch erstaunlich, oder? Also ein Land, das irgendwie viermal so viel Einwohner hat wie wir, braucht die Hälfte der Stimmen.
Um eine Petition, in dass sich die Regierung damit irgendwie auseinandersetzen muss. Also dass es so ein Official Hearing da gibt. Und da haben sich mehrere dafür bekannt, dass sie doch mal den Todesstern bauen sollten. Also den aus Star Wars.
Ja, weil ich meinte, man kann es ja. Also ich meinte, man ist ja Amerika, da kann man ja alles. Auch riesige Stationen bauen, die ein paar Billionen Dollar kosten würden und wo du dann den Mond auseinandernehmen musst, um die ganzen Rohstoffe zu bekommen. Aber man kann es ja mal machen.
Ja, naja, ich meine, wenn die demnächst wirklich kommen, diese Aliens, dann muss man auch vorbereitet sein.
Mhm. Ist es sowas Ähnliches wie die Zeitreisepetition oder habe ich dir... Oder war das was anderes?
Nee,
der Zeitreiseantrag, entschuldige.
Ja.
Antrag?
Ja. Die Piraten haben bei ihrem letzten Bundesparteitag einen Antrag behandelt, der die Erforschung von Zeitreisen beinhaltete.
Und was ist dabei rausgekommen?
Wurde abgelehnt.
Ah, okay, Gott sei Dank.
Ja. Sogar die Piraten sind
die sollen lieber
vernünftiger als die Amis.
Wobei, es könnte ja sein. Wäre total gut mit Zeitreisen, da könnte man so viel Fehler beheben.
Wobei, es könnte ja sein.
Ja, aber du kannst ja einfach warten.
Man kann einfach vielleicht mehr Fehler machen.
Genau, das habe ich nämlich auch gesagt, weil wenn dieser Antrag durchgegangen wäre, hätte man es eigentlich schon vorher gewusst, weil dann wäre nämlich in der Zukunft... Und
ein Paradoxon.
Ja, nein, aber genau deswegen ist dieser Antrag jetzt nicht durchgegangen, weil er beim ersten Mal durchgegangen war und man in der Zukunft festgestellt hat, oh, das war ein Fehler und ist jemand zurückgereist. Ja, aber
wenn der durchgegangen wäre, gestimmt. Dann wären die zurückgereist und hätten die Zeitreise doch schon viel früher eingeführt oder schon irgendwas gefixt und dafür gesorgt, dass der Zeitreiseantrag durchgeht.
Die fixen die ganze Zeit das.
Weißt du?
Nee, eben andersrum.
Das macht die Zeitpolizei. Hm. So, können wir...
Genau. Time Lords.
Da gibt nur noch einen. Blöd.
Oh, bald ist wieder Weihnachtsspecial.
Ja, stimmt. Da hast du den Trailer schon gesehen.
Ja,
Weihnachtsmänner mit Zähnen.
So sexy Kostüme.
Time Lords, die Brücke war Doktor ganz klar.
Wer?
Oh,
die genau. Kostüme.
Vielleicht wird es ja mal wieder, vielleicht wird diese Staffel von Doctor Who ja mal wieder gut. Das wäre doch schon mal was.
Gab es jemals eine gute Staffel von Doctor Who?
Ja, alle bis zur aktuellen.
Wenn wir jetzt über Doctor Who sprechen, deute ich das mal als Zeichen, dass wir fertig über Filmtrailer philosophiert haben.
Ja, wir sollten dann noch kurz konstatieren, dass das eine große Woche für Science-Fiction-Filmtrailer war.
Richtig, und es wird ein großes Jahr für Science-Fiction-Filme nächstes Jahr.
Das ist also auf jeden Fall.
Wobei ist die Frage, ob es ein großes Jahr für Science-Fiction wird oder nur, dass wir die drei Filme, die kommen, rausgefunden haben.
Ja, es kommen ja noch ein paar mehr. Wir haben jetzt halt über drei Filme gesprochen.
Aber mehr.
Es werden auch weiterhin Komödien kommen, Dramafilme.
Ja, aber es war schon jetzt sehr Science-Fiction-lastig und vielversprechend, zumindest teilweise.
Ein Jahr ohne Rom-Coms ist kein gutes Jahr.
Also wir haben jetzt tatsächlich wirklich schon mehr Science-Fiction-Trailer für nächstes Jahr gesehen als Science-Fiction-Filme dieses Jahr.
Genau. Und wenn nur einer von denen einschlägt, boom.
Das war die Überleitung.
Auf irgendwas.
Fantastic Four. Kommen auch 2015.
Und wieder. Wieso ist das was anderes als Science Fiction? Lass uns über nächstes Jahr.
Das ist kein Science Fiction, sondern das ist Comic-Verfilmung.
Genau. Ah. Das ist also quasi The Avengers, bloß die anderen.
Ah, okay.
Fantastic Four gibt es, glaube ich, bisher so zwei Filme.
Schön, dass der Ingo meine Überleitung zu Serien einfach mal so weggepustet hat.
Komm, da steht noch
Pusteblume im Wind.
Also, du musst schon gucken, was im Pad steht.
Ja, als würden wir uns dran halten, was im Pad steht.
Als ob da die Reihenfolge entschieden ist. Aber naja, hier, Fantastic Four, das ist doch wieder so ein Reboot, das sie wieder machen, damit sie die Filmrechte nicht verlieren, oder?
Wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich auch eher, weil die ersten zwei, glaube ich, nicht so wahnsinnig toll waren.
Ja, ich denke auch, es kann nur besser werden.
Ja.
Und weil The Avengers jetzt einfach megamäßig eingeschlagen hat und Geld gescheffelt hat ohne Ende. Und die wollen jetzt da einfach so ein bisschen teilhaben und sehen gerade, das läuft, Comic-Verfilmung.
Ja gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ja. Das läuft seit 10 Jahren anscheinend.
Ja, wobei und es gibt auch welche, die laufen schlecht.
Und die werden dann halt gerebootet.
Ja. Wie zum Beispiel Green Lantern, was ja in Fantastic Four auch so ein bisschen mit vorkommen müsste.
Also das Konzept scheint einfach zu sein, wir verfilmen einfach jeden Stoff so oft, bis er erfolgreich ist. Und das kann man anscheinend unendlich oft mal machen.
Genau, Spider-Man hat doch jetzt auch wieder angefangen, oder?
Ja. Welches Comic-Universum ist Fantastic Four? Marvel? Okay, weil bei Marvel wissen wir ja, dass es da ja so Comic-Deals, also so Deals gibt, dass sie die alle x Jahre einen Film machen müssen. War doch bei Spider-Man jetzt so.
Ja, das war aber dann
Spider-Man mit Fox. Spider-Man hat andere Rechte, das gehört einem anderen Verleih.
Ja. Rechte an dem Film. Wollen wir einfach mal was anderes reden?
Ach ja, übrigens. Irgendwas, wo wir Ahnung haben.
Wisst ihr, welcher Superheld aus dem Marvel-Universum eigentlich die albernste Superkraft hat?
Batman?
Nein.
Der ist DC, oder?
Squirrel Girl.
Ja, eben.
Nein, Daredevil, das ist ein Blinder, dessen Superkraft darin besteht, dass er sehen kann.
Ja, der hört gut.
Nein, der hat ja andere Sinne, die gepimpt sind.
Ja. Und damit kann er so gut wie sehen. Super.
Pimp my Sinn. Okay. Wollen wir über Serien reden? Ist unsere Kernkompetenz, habe ich gehört.
Ja, nächstes Jahr kommen wir noch oder gehen auch ein paar Serien weiter. Ganz interessant fand ich, dass Elementary schon ab Januar in Deutschland im Free-TV läuft. Ich glaube, wir haben im zweiten Halbjahr dieses Jahr erst, glaube ich, eine PP dazu gemacht. Lukas, wann war das, die PP zu Elementary?
Wann das war, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
September oder sowas?
Ja, jetzt kommt hin ungefähr.
Da ist die Serie erst in den USA gestartet, kommt schon im Januar ins deutsche Fernsehen. Das geht eigentlich also mal wieder schnell. Länger warten mussten wir auf Homeland in Deutschland. Startet im Februar, auch bei Sat.1.
Weil da sind wir ja schon in der zweiten Staffel.
Genau, da ist jetzt dann die zweite Staffel, die ist heute zu Ende.
Heute, genau.
Und die dritte Staffel, Homeland, wird auch erst im Herbst 2013 kommen. Also die haben sich da auch auf so einen Jahresrhythmus eingeschossen. Ja, wie gesagt, die erste Staffel dann einfach so ohne Umwege im Free-TV ab Januar in Deutschland und mal gucken, was die dann so draus machen, wie das gestreckt wird und ausgestrahlt wird. Und Breaking Bad, ich denke, da warten die meisten so am sehnlichsten drauf, wird auch wohl erst im Sommer 2013 kommen mit der letzten Hälfte der Staffel. Das heißt, da muss man sich noch so rund ein halbes Jahr gedulden, bis man
die hatten doch März angekündigt.
Also aktuell liegt es wohl bei Sommer 2013, das kann natürlich auch schon Mai sein.
Also der Schauspieler, der Jesse spielt, hat in der, ich glaube, letzten Woche vom ersten Drehtag berichtet. Und auch, dass er das kriegt jetzt. Dass
und
er das
kriegt. Menschen auf Reddit haben Fotos gepostet, wie sie im Carwash drehen.
Ja. Er meinte, als er das Skript für die erste Folge gelesen hat, es sei unglaublich, was da passieren würde. Also sie verstehen das anzuteasen. aber wir wissen noch nichts und es scheint noch eine ganze Weile hin zu sein, bis wir was davon zu sehen kriegen. Aber es ist auch immer interessant, da irgendwie einen Einblick zu kriegen, was die so für Vorlaufzeit haben. Ne? Also New Mexico ist wahrscheinlich nicht sehr jahreszeitenabhängig, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber dass sie das jetzt drehen und dann im Sommer ausstrahlen, ja, offensichtlich aufwendig sowas.
Aber bis dahin haben wir auch noch im April eine neue Staffel Game of Thrones.
Oh ja.
Die uns die Zeit vertreibt. Dann im Mai kommt dann auch, wie gesagt, der neue Star Trek Film. Und also bis dahin passiert schon noch ein bisschen was. Und vielleicht finden wir ja im nächsten Jahr auch noch ein paar neue Serien, die uns gefallen.
Sehr schön. Das heißt, wir machen keinen Jahresrückblick, sondern einen Vorausblick fürs nächste Jahr.
Genau.
Bis jetzt.
Ja, ja. Forecast.
Man kann einen Jahresrückblick auch im nächsten Jahr machen.
Genau, wir machen jetzt schon den Jahresrückblick für nächstes Jahr.
Genau, ja.
Serien, die wir gemocht haben werden.
Es wär tatsächlich gar kein schlechtes Ding. So, nur anhand von Trailern und Ankündigungen dann mal zu sagen, was uns gefallen hat und was total scheiße war.
Wir sollten das auf jeden Fall auch...
Also der zweite Teil vom Hobbit. Ja. Puh, ich weiß ja nicht, ob der an den ersten rankommt.
Nein, wir müssen jetzt einfach den Ausblick machen und dann nächstes Jahr gucken, ob wir richtig geraten haben.
Ja, auch interessant.
Ja, einfach mit dem Podcast komplett im Futur 2 halten. Ja.
Wenn der Hobbit ausgestrahlt werden würde, geworden sein wird, dann fanden wir
dann ihn gut.
Dann
werden wir ihn
geschafft haben. Dann werden wir ihn gut gefunden haben.
Hör auf den Lehrer.
Ja. Wunderbar. Podcasten im Futur 2.
Ja. Ja, was gab es zu 2012 noch zu sagen?
Die Welt geht unter, habe ich gehört.
Aber demnächst erst. Also hast du ein paar Tage Zeit.
Ja, weil also Menschen halt nicht verstehen, wie Kalender funktionieren. Deswegen denken manche, dass die Welt untergeht. Das wird aber nicht sein. Aber es ist eine gute Ausrede, um mal so zu feiern.
Deswegen hat ja Google auch schon mal den Kalender für Dezember 2012 vorsichtshalber ausgebaut.
Ja, stimmt. In Android war er nicht drin.
Ja, aber auch nur irgendwie...
Bis jemand gemerkt hat
und sich gefixt irgendwie haben. In den Kontakten, wenn du einen Geburtstag hinzugefügt hast, hat er gefehlt.
Naja, da kann ja auch keinen Geburtstag haben.
Ja, stimmt.
Ich kann es nicht in Worte fassen, wie stark mich das bewegt.
Ja. Ja, aber sonst auch serienlandschaftstechnisch ist gerade ein bisschen so Durchhänger, oder? Nicht. Also ja, gut, jetzt sind halt mein Serienkalender ist ziemlich leer.
Ja, ich muss halt gerade nochmal Girls und Sex in the City schauen.
Die ganzen aber Staffeln sind ja gerade in die Pause gegangen, in die Winterpause. Da gibt es halt aktuell nicht so viel zu sehen. Also ich persönlich gucke jetzt gerade noch Last Resort zu Ende. Das ist ja abgesetzt und die dürfen jetzt noch ihre Staffel zu Ende machen.
Weißt du zufällig, wie viele Folgen da noch kommen?
Ich sag mal nein, aber maximal 5.
Okay, ja. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Aktuell schaue ich noch, was noch läuft. Schaue ich Last Resort, Elementary, Fringe läuft noch.
Da kommt nächstes Jahr auch neue Staffel.
Nee.
Meine ich gelesen zu haben, aber kann auch falsch sein.
Fringe läuft gerade die letzte Staffel.
Ist es dann zu Ende danach? Nach 5 Staffeln oder wie viel?
Okay. Ich glaube, es ist die 5. jetzt.
Ja. Okay, also das heißt...
Also weil sie haben ja, was sie ja gemacht haben, ist dieser krasse Stilbruch. Also sie haben ja die komplette Handlung bisher abgeschnitten, sind 36 Jahre oder so in die Zukunft gesprungen, machen was komplett anderes wie in den letzten 4 Staffeln.
Okay, das rechtfertigt auf jeden Fall, das Ding zu Ende zu
bringen. Genau, und dann danach soll es wohl auch zu Ende sein.
Ja. Okay.
Naja, zur Not kann man immer noch alte Serien gucken.
Ja, genau. Aber ich weiß halt jetzt gerade nicht so richtig, was ich gucken soll. Und zwar habe ich jetzt...
Ein Trio mit FIFA aus.
Ja, und zwar habe ich jetzt was sehr Schönes empfohlen bekommen, weil wo ich jetzt schon die erste Staffel so halb durchgeguckt habe, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, ob das jemand von euch schon gesehen hat. The New Normal.
Ich habe davon gehört.
Ist das irgend so eine Beziehungskomödie?
Nee, überhaupt. Ja, es ist Comedy. Ohne Lachtrack.
Mhm. Das klingt schon mal gut.
Das klingt schon mal gut, also genau. Sein. Schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Wie fasst man das zusammen? Das ist eine sehr absurde Konstellation aus Menschen. Und zwar geht das Ganze eigentlich von einem schwulen Pärchen aus, die gerne ein Kind haben möchten. Und sie entschließen sich dazu, ein Kind zu kriegen. Und das Ganze mit Hilfe einer Leihmutter. Diese Leihmutter finden sie wie nochmal? Weiß nicht, irgendwie so über so eine Agentur, glaube ich. Und da finden sie Goldie, die selber mit 19 oder so, oder mit 14, ich weiß nicht, eine Tochter gekriegt hat, also sehr jung Mutter geworden ist. Gott. Und genau, dann findet halt dieses schwule Pärchen, lebt dann so mit Goldie zusammen, deren Tochter und ihrer Urgroßmutter, die so ungefähr 60 ist, weil früh Kinder kriegen liegt bei denen in der Familie. Und diese Urgroßmutter ist urrepublikanisch, wahnsinnig rassistisch und findet eigentlich dieses schwule Pärchen unfassbar abstoßend. Und die Tochter von Goldie ist so ein sarkastischer Nerd und so ein bisschen socially awkward. Ja, eigentlich sehr schön. Also ist ganz lustig.
Okay.
Ja. Hab da Spaß dabei gehabt.
Ist es eine ältere Serie oder?
Nee, es läuft, glaube ich, gerade aktuell, ist im Moment so bei der 11. Folge oder so. In der
ersten Staffel ist die gerade.
Genau, erste Staffel, aber da wahrscheinlich schon Mitte oder Ende.
Okay.
Hat aber, glaube ich,
Also nicht so dolle Ratings.
Ja, es ist auch jetzt nicht überragend, aber ganz lustig so halt. Also entspannte Comedy und überdurchschnittlich.
Müssen wir vielleicht mal reinschauen und bei Bedarf mal in der Pilotenprüfung auch drüber reden. Ne?
Ja, ist ein bisschen spät, aber kann man immer noch machen.
Ja, hat uns noch nie von was abgehalten.
Hat uns nie abgehalten. So weit kommt es noch, dass wir uns irgendwas diktieren lassen, wir eine Sendung machen.
Dass wir uns von der Realität von irgendwas
abhalten. Wir machen demnächst eine Pilotenprüfung zu Dallas.
Ja. Das ist gar nicht so abwegig. Ja, Dallas 2012. Ne?
Ja, ich habe nicht gesagt, welches.
Genau.
Du Fuchs. Aber der.
Lass uns mal über Downton Abbey reden oder so.
Der Dingsdorf ist ja jetzt gestorben hier. Der. Wie heißt er?
Ja, ja,
Ewing.
Der Typ ist gestorben, tatsächlich, ja.
Ja, meine Mama war sehr traurig.
Ja, ich hab's. Ich hab meine
aber Mama war der nicht der Böse? Da müsste sie doch froh gewesen sein.
Ja, aber, ja, nee, aber die fanden den Böse halt irgendwie gut damals.
Dann waren die mit immer für die Bösen. Ja.
Ja, oder die mochten den noch aus Bezaubernden Genie, kann ja auch sein.
Auch, ja.
Das ist der gleiche?
Ja.
Oh. Ich fühle mich gerade so jung.
Ja, die erste, da war noch schwarz-weiß, weißt du?
Das erinnert
da war
mich die Welt noch schwarz-weiß, genau.
Ja. Ich habe das ja, glaube ich, vor 2 Wochen mal gewünscht, dass unser Chefhistoriker mal für uns, mit uns eine Folge über die Geschichte der Serie macht. Woher kommen eigentlich Serien? Seit wann gibt es eigentlich Serien? Und ja,
was? Und wann hattet ihr vor, das mir zu sagen?
Jetzt.
Ja, hat er doch gerade.
Haben wir doch gerade getan.
Ja, jetzt, alles klar.
Hiermit angekündigt.
Ja, ja. Ist gut.
Hast du jetzt 2 Wochen Zeit, dich vorzubereiten?
Ja. Nein, wir sind ja dann jetzt auch mehr oder weniger in der Weihnachts-Winterpause.
Ja, ist richtig. Wir machen keine Sendungen vor Silvester, oder?
Nee.
Wir können ja live vom C3 senden.
Ja, genau. Live aus Hamburg. Vielleicht machen wir das ja auch.
Schauen wir mal.
Da gibt es ja noch andere Podcast-Menschen,
also deren Equipment ihr dann hijacken könnt. Ja,
ja, momentan sieht es auch so aus, dass ich wahrscheinlich mit dem Auto hinfahre. Das heißt, ich könnte Equipment mitbringen. Mhm. Aber das können wir auch hinterher besprechen.
Ja, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja.
Aber vielleicht machen wir das, vielleicht.
Ja. Vielleicht machen wir das, vielleicht.
Haben wir noch Themen?
Ja, wir hätten zumindest einen kleinen Jahresrückblick, nämlich 2012 in der Cinematografie. Ist einfach eine schöne Bildersammlung mit hübschen Bildern aus Filmen, die ich nicht kenne, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Viel mehr will ich dazu nicht sagen, ist hübsch.
Ist verlinkt.
Ja, ist verlinkt.
Also zumindest ich konnte da noch ein paar Inspirationen rausziehen aus Filmen, die mir einfach komplett entgangen waren.
Ach, so schön.
The Master beispielsweise.
Aber wir haben noch nicht über die Sneak gesprochen zum Beispiel.
Warst du denn in der Sneak?
Ja, ich war in der Sneak. Ich habe euch den schlechten Film dieses Jahres gesehen. Den schlechtesten Film. Ich habe Red Tails gesehen. Das ist der Film. Warte mal, es geht irgendwie um die Geschichte. Warte mal kurz,
der Film ist doch von...
Das, wo soll ich das denn
von wissen? Jemand ganz, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber von einem sehr berühmten.
Wirklich? Der wirkte, Regisseur. Als wäre das der erste Film, den irgendjemand gemacht hat.
Nee, das ist irgendwie das neue Projekt von. Google das doch mal schnell, damit ich den Satz vollenden kann.
Anthony Hemingway.
Hemingway ist zwar ein berühmter Name, aber ich glaube.
Der ist bekannt aus Filmen wie The Manchurian Candidate von 2004.
Ach, ich google es einfach.
Oh, der hat The Wire gemacht, mal. First Assistant Director für 23 Folgen. Das würde sehr viel erklären, weil das nämlich das einzige Gute an dem Film ist, dass ungefähr der gesamte Cast von The Wire bei ihm mitspielt.
Tja.
Und dann werden sie verbrannt in dieser schwachsinnigen Geschichte über das erste afroamerikanische Fliegerschwadron im Zweiten Weltkrieg.
Ja, wo du gerade jetzt nochmal The Wire sagst, das kann ich vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen nach hinten schlagen. Bei hier, wer heißt Pacific Rim im Trailer, hat mich eigentlich am meisten gefreut, dass Idris Elba da mitspielt.
Du meinst Stringer Bell jetzt.
Und nein, wenn wir schon bei The Wire sind, kann man ja sagen, dass jetzt in The Walking Dead auch Cutty aus The Wire aufgetaucht ist.
Wer ist das?
Das ist der Boxtyp. Aber du hast ja The Wire gar nicht gesehen.
Der Boxtyp.
Lukas. Ich wollte wissen, wer der in Walking Dead ist.
Hat der überhaupt schon, wurde der überhaupt schon beim Namen genannt? Ich weiß es gar nicht. Der ist ja so eine neue Gruppe aufgetaucht, die in das Gefängnis
reinmarschiert. Das ist ja George Lucas.
Ah, okay. Ah, ja.
Und da war der Typ dabei.
Ja, lass mich mal fertig über den Film reden.
Red Tails.
Es ist so, ja, wie gesagt, es geht irgendwie um Fliegen und so. Und Luftkämpfe im Zweiten Weltkrieg. Irgendwie George Lucas war auch beteiligt. Das erklärt zumindest, warum die Dialoge so schlecht
George
geschrieben
Lucas
sind.
George Lucas war das, genau.
Dass, die Dialoge sind furchtbar. Aber das kennt man ja von dem Schorsch.
Den habe ich schon mal persönlich gesehen.
George Lucas, oder?
Ja.
Mhm. Ihr wollt mich jetzt einfach nicht
falsch.
Nicht fertig reden lassen, ne?
Nein.
Ja, es geht um die und dieser Film folgt zu einer wunderbaren Videospiellogik. Also das die, der erste Teil ist irgendwie, sie fliegen irgendwo hin, sollen irgendwelche Leute am Boden beschützen und dann sehen sie einen Zug, fliegen einfach weg, haben dann so Zwischenziel, den Zug abschießen. Und dann kannst du dir quasi vorstellen, wie in der rechten oberen Seite des Bildschirms dann so kommt, Zwischenziel, zerstöre den Nazi-Zug. Und dann fliegen sie rum und alles explodiert und dann fliegen sie zurück, dann ist die Mission geschafft, dann gibt es ein Level-Up, dann kommt eine kleine Cutscene und dann fliegen sie wieder los.
Es gibt wenigstens gute Action.
Und also so geht der ganze Film.
Flugzeug-Action.
Die Flugzeug-Action ist ganz nett, aber man wird halt dann so abgelenkt davon, dass es alles so unfassbar schwachsinnig ist, was da passiert.
Ist es 3D?
Nein, es ist nicht. Es ist bestimmt 3D, wenn man das will, aber es ist, ich habe es nicht in 3D gesehen.
Okay.
Das einzige positive. Walter White spielt auch mit, ist ein bisschen irritierend.
Der spielt überall mit inzwischen.
Aber er hat nur so drei Sätze in dem ganzen Film. Also es ist ganz. Es ist ein kleiner Lichtblick. Aber ansonsten nicht, einfach nicht anschauen. Es sei denn, ihr wollt mal was richtig Schwachsinniges sehen, dann ist es natürlich super. Es ist auch sehr unterhaltsam. Es gibt da eine Figur drin, das ist irgendwie so der Chef von diesem Fliegersquad. Der hat so eine Pfeife und das ist so seine einzige Charaktereigenschaft. Das hat der Schauspieler hat irgendwie in der Schauspielschule mal gelernt, dass man so einen Charakter besser verkörpern kann, wenn man irgendwie so ein Objekt hat, das ihn irgendwie dann so damit verbindet. Und dann hat er immer diese Pfeife und dann nimmt er sie so, dann beißt er so richtig mit Gewalt immer auf diese Pfeife und macht dabei so einen albernen Gesichtsausdruck, weil das hat er ja gelernt, dass das irgendwie dann so definierend ist. Naja, egal, nicht schauen.
Red Tails. Mhm. Klingt episch.
Ich habe noch eine Serie, habe ich vorhin vergessen, bei Science Fiction zu erwähnen. Eine Serie, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Ich habe aber gerade im Internet nichts dazu gefunden. Und zwar Continuum. Eine kanadische Science Fiction Serie, die dieses Jahr gestartet ist und die mir sehr gut gefallen hat. Also wer noch auf Science Fiction steht und noch eine Serie sucht, die er mal noch so über die Feiertage gucken kann, gibt es jetzt noch nicht auf DVD oder sowas, aber naja, man findet ja Mittel und Wege.
Oder die gibt es im Internet.
New York-Reisen sind auch immer beliebt.
Kann man da im Web angucken?
Kann man so angucken? Ah ja, okay. Showcase, ne? Ist irgendwie kanadischer Fernsehsender. Spielen auch alte Bekannte mit. Tony Amendola, den man aus Stargate kennt. Also ich meine, gerade Science Fiction war ja, also ist ja immer so Kanada, ja, ist USA Gemeinschaftsproduktion, aber das ist jetzt diesmal eine rein kanadische.
Es ist schade, dass der Lukas gerade draußen ist, weil der hat es angeguckt.
Ich habe es auch angeguckt.
Du hast es auch angeguckt.
Also nicht alles, aber ein bisschen.
Und?
Ich fand es ein bisschen verstörend, die Serie.
Echt? Also es geht um eine Zeitreise, ne?
Ja, also richtig. Es ist so alles, worüber wir jetzt in der Folge bisher schon geredet haben. Es ist eine Science-Fiction-Serie, es geht um Zeitreisen, es geht auch so um eine etwas dystopische Zukunft. Und der Witz ist ja irgendwie, dass in der Zukunft im Jahr 2077 irgendwie alles von so Weltkonzernen regiert wird quasi. Und der Twist ist ja dann, dass irgendwie es dann so Widerständler gibt oder Terroristen, wie die dann genannt werden. Und die verführen dann während ihrer Hinrichtung von allen Vorgängen auch noch aus irgendwelche, also einen Anschlag. Und das bringt dann diese Frau, die für diese Regierung arbeitet, irgendwie zurück in das New York der Jetztzeit. Oder das Vancouver.
Vancouver, genau.
Ja, Entschuldigung.
In das
und ich weiß,
Stadt hier einfügen. Ja,
und ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich glaube, der Zuschauer soll irgendwie mit dieser Agentin mitfühlen. Aber die verkörpert das Regime und ich habe überhaupt kein Interesse irgendwie, dass sie das. Also das war wirklich so das Kernproblem dieser Serie. Also die erste Folge, die war so drauf angelegt, offensichtlich, also diese Hintergründe und diese Hintergrundstory.
Ja, und dass sie von ihrem Sohn da abgeschnitten ist, ne, der irgendwie in der Zukunft festhängt.
Und es gibt dann
und auch die bösen Terroristen, die da immer kommen.
Und die Eröffnungsszene hat ja diesen sehr charismatischen Typen, der dann noch eine Rede hält, bevor er praktisch abgeführt ist über die Freiheit und wie sie ihnen geraubt wurde von dieser Regierung. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit für die Terroristen, aber anscheinend
will die Serie, dass ich für diese komische Agentin bin, die das verfolgt. Also ich verstehe das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das war so ein echter Dealbreaker für mich. Warum sollte ich wollen, dass diese Leute einfängt? Das ist
ging mir auch so. Also muss ich jetzt so im Nachhinein war das tatsächlich auch so ein bisschen so ein Problem, ja, dass man nicht wusste, ist man jetzt für die Frau, aber irgendwie dann ja doch fürs Regime oder ja doch nicht, also, oder...
Ich habe das so verstanden, dass wir schon für sie sein sollen, aber ja,
ich verstehe es halt nicht. Ich meine, sie macht ja dann auch irgendwie ihre eigenen Entscheidungen. Also sie ist ja so ein Supercop in dem Sinne. Sie ist irgendwie so enhanced.
Kurz vor Judge Red ist sie, ja.
Genau. und es ist, glaube ich, auch so ungefähr das Gleiche. Die können ja auch irgendwie jemanden gleich verhaften und exekutieren und keine Ahnung, irgendwas. Also... schon so irgendwie so ein bisschen Judge Red-mäßig angelegt.
Genau, und sie verhaftet dann in der ersten Folge noch irgendwie diese Kinder in dieser U-Bahn. Ja, und wirft ihnen dann irgendwie so ein Hundehalsband um und mit so einem Schmerzgenerator dran. Und ich denke so, ja, okay.
Scheint ja eine ziemlich abgedrehte Serie zu
sein. Ja, ehrlich gesagt wirkt sie sogar ein bisschen bieder. Das ist vielleicht noch das was am allererschreckendsten.
Wieso denn das?
Aber sie hat doch irgendwie...
Wieso findest du die bieder?
Na, so von der Aufmachung her ist sie relativ... Also hält sie sich so relativ Cookie-Cutter an so Science-Fiction-Klischees eigentlich.
Ja, aber guck mal, die nicht wegen dem Super-Computer-Genie da, Alex Dings, wie heißt der? Weiß nicht.
Ja, wo wir gerade bei Klischees sind.
Ja, also der ist der Einzige, der auf dieser Frequenz irgendwas mit Alex, der Frau anfangen
Alex
kann.
Alex Dings ist ein Hybrid aus Steve Jobs und Mark Zuckerberg, würde ich sagen. Und ich glaube,
ganz so unsympathisch.
Und mit ihm sollen wir auch mitfühlen. Auch das ist nicht ganz einfach. Also, versteht mich nicht falsch, die Serie hat definitiv ihre Stärken. Und wenn man auf Science Fiction steht, wir haben es ja vorhin schon besprochen, gibt es auch gerade nicht so arg doll viel Auswahl an Serien. Durchaus mal reinschauen, vielleicht habt ihr nicht die Probleme, die ich damit habe.
Was ich an Continuum gut fand, war auch, dass sie halt diese Paradoxon-Problematik relativ ausgiebig ansprechen. Ne?
Mhm. Ja. Ja, dass man es nicht verhindern konnte, weil genau, ja. Genau,
und dass sie halt auch quasi auch ausprobieren, was passiert, und dass dann stellenweise halt so, dass sie selber oder ihre Eltern auftauchen und in Gefahr sind und so, und was das dann für Auswirkungen haben könnte.
Ja, und wenn man einen Verwandten umbringt in genau, der ja. Zeitlinie,
das genau, das ist ja halt quasi auch, genau, und ausprobieren, was für eine Version von Zeitparadox denn jetzt wirklich funktioniert. Ne, so. Sind sie in der Also ist alles schon passiert und sie leben in der parallelen Zeitlinie oder beeinflusst das, was sie jetzt tun?
Also wenn man sich für Zeitreise interessiert, kann man sich das angucken.
Genau, für alle Piraten, die den Zeitreiseantrag
stellen wollten.
Genau. Ja.
Oder die einfach auf klassische Science-Fiction stehen. Also ich kann sagen, ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel, weil die erste war jetzt auch nicht so lang. Es waren, glaube ich, nur 14 Folgen oder sowas. Mhm. Also es war nicht so diese typische 23 Folgen lang, sondern relativ kurz vorbei. Und ich hoffe, dass sie da schnell neue machen. Ich glaube, ist auch angekündigt für 2013. 10
Folgen waren es.
10 nur, ja. 10. Also es ließ sich irgendwie schnell weggucken. Also... Ich musste tatsächlich auch eine Woche warten. Alle anderen konnte man irgendwie schnell gucken.
Wobei in der IMDb für die zweite Staffel jetzt sogar nur 7 Folgen angesetzt sind.
Also. Naja, gut. Also ich meine, bei Sherlock sind wir auch mit 3 Folgen immer zufrieden.
Ja. Aber naja. Ich fand es ja schon erstaunlich, überhaupt mal was Kanadisches zu gucken.
Ja. Und sie sagen gar nicht immer Abut.
Ja, und dass es mal nicht in New York spielt oder San Francisco, ne? Es ist, dass man mal andere Plätze sieht.
Du musst halt mal The Wire gucken, spielt auch nicht in New York.
Das klingt ja wie ein deutscher Film, der nicht in Berlin spielt.
Es gibt keine deutschen Städte außer Berlin.
Doch, München gibt's noch.
Stimmt, aber da haben wir alle Lederhosen an und trinken. Und
es gibt den Tatort.
Genau. Tatort?
Aber Tatort zählt nicht zu Filmen, glaube ich.
Und es gibt tatsächlich Stuttgart in Avengers zum Beispiel.
Ja, das sieht halt aus wie München.
Ja.
Oder wie eine beliebige amerikanische
Stuttgart
Stadt.
Stuttgart in The Avengers hat mich an die Stadt aus Zurück in die Zukunft erinnert.
Ja,
Genau. Mhm. Wie auch immer die Stadt da heißt, aber es sah genauso Hill generisch Valley. Aus. Ja, genau. Ja. Es sah genauso aus, weil wir haben sicherlich keine US-mäßigen Gebäude in Stuttgart stehen, die so aussehen.
Naja, doch, die Amis sitzen ja hier auch um die Ecke.
Aber nicht auf dem Schlossplatz, der dort dick angezeigt war.
Ach, sehr schön. Okay, ich wollte jetzt gar nicht, wo waren wir stehen geblieben?
Wir hatten gerade über Continuum geredet.
Genau, Continuum. Also ich finde gute klassische Science-Fiction, die man sich mal angucken sollte. Ja,
gut. Gut, weiter. Kickstarter. Lukas, hast du was?
Nö.
Okay, ich habe was, was ein bisschen super bizarro ist, aber ich finde es trotzdem ganz lustig. Nämlich Aero 3D. Das ist ein Spiel von und mit Bill Nye, der Science Guy. Ich hasse es, das zu sagen, weil das irgendwie total albern ist. Aber naja, der hat irgendwie so ein, mit Menschen zusammen, will der so ein Spiel machen, um Kindern beizubringen, wie Fliegen funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Projekt so cool finde, aber das Video ist irgendwie so ein bisschen bizarr. Deswegen dachte ich, das verlinke ich einfach mal, dass ihr das mal angucken könnt.
Ja, und die brauchen, glaube ich, auch Hilfe, weil sie haben noch 11 Tage und sie haben, glaube ich,
nicht. Und sie brauchen nur noch schlappe $75.000.
Ja, sie haben jetzt erst ein Viertel ihres Budgets.
Aber ja.
Man nur, könnte ja vielleicht noch.
Nur das.
Ja, okay.
Und jetzt haben wir noch, weil es ist ja jetzt bald Weihnachten und Weihnachten ist ja da, wo man Geld ausgibt, für sich und für andere, haben wir ein bisschen, glaube ich, Sachen zusammengetragen, so, die man kaufen könnte.
Dieser Kommerz schon wieder.
Ja, am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt nochmal gucken, dass auch alles, was wir jetzt empfehlen, noch mit Amazon Prime noch kommt vor Weihnachten, weil man weiß ja nie. Fangt mal jemand anders an. Ich muss mal kurz was trinken.
Ich habe gerade einen Film gesehen, nämlich John Carter, ich weiß nicht, kennt ihr den?
Ja, das war das 250 Millionen Dollar.
Das Disney, ultra gefloppt ist.
Disney-Film. Das 250 Millionen Dollar-Desaster für Disney.
Ja. Finde ich eigentlich schade, weil ich habe den Film gestern Abend geguckt und ich fand ihn gar nicht schlecht. Also klar, er hat ein paar Schwächen, aber auch so eigentlich so klassische Science-Fiction wieder so ein bisschen. Ja, auf dem Mars findet alles statt. Es wird halt ein bisschen, oder es wird zu wenig erklärt eigentlich, was da jetzt wie wo passiert und warum der plötzlich auf dem Mars ist und wie das alles so passiert.
Walter White spielt auch damit.
Das ist gut. Ja, der muss halt auch legitime Möglichkeiten finden, um Geld zu verdienen, damit das so aussieht, als hätte er. Du weißt schon.
Genau, weil, ja, also John Carter habe ich auch gesehen, schon eine Weile her. Hat einen ganz interessanten Twist am Ende, glaube ich. Also ja. So, das ist ja ganz gut gelungen.
Ist alles
nur ansonsten, Traum. Ja, solide Science-Fiction halt, so im Weltraum und so schön. Ja.
Genau, also auch interessante Raumschiffe, die sie da haben, die ja irgendwie mit Solar oder keine Ahnung, mit irgendwas funktionieren. Außerirdische, die auf dem Mars sind.
Nein.
Ja, also da sind Menschen und Außerirdische. Gesellschaftliche Probleme, die so ein bisschen angeschnitten werden, dass man halt den Planeten halt so weit ausnimmt und irgendwie dann gar nicht mehr leben kann.
Disney-Botschaften halt, ja.
Und ja, genau, ist auch, glaube ich, ab 12 freigegeben oder so der Film.
Mindestens.
Ja, so wie Harry Potter, so, wo man auch denkt, naja. Und basiert ja auch auf einem Roman oder einer Trilogie sogar und ist. Nachdem der jetzt so gefloppt ist, wird es wahrscheinlich die anderen Teile nicht verfilmt geben, was ich ein bisschen schade finde.
Man hat nichts gehört, ja.
Ja, ich fand es so eigentlich, ja, ich hätte mir gewünscht, dass davon mehr kommt. Also das war einer dieser Science-Fiction-Filme, die dieses Jahr rauskamen, von denen man nichts irgendwie gehört hat. Obwohl sie riesengroße Marketing-Budget hatten, irgendwie von 200 Millionen, hat man fast, also ich habe, als der im Kino lief, habe ich irgendwie nichts davon
mitgekriegt. Also Werbung war schon relativ viel da. So Disney-mäßig halt, die haben schon einiges an PR gemacht, aber mehr war da auch nicht. Ja. Also danach halt ist natürlich, weil das Feedback einfach nicht so gut war. Ja.
Man hat auch nicht wirklich gemerkt, also ich wusste gar nicht, dass das irgendwie ein Science-Fiction-Film ist, bis ich das irgendwo mal gelesen habe. Hm. Also ich meine, mit John Carter, das könnte halt alles Mögliche sein, ja. Das kann ein Krimi sein, das kann, keine Ahnung. Da hätten sie irgendwie...
John Carter ist ein bisschen sehr generischer Name, ja. Aber John Carter auf Mars wird es vielleicht auch nicht rausgerissen, weil Mars assoziieren die meisten jetzt wahrscheinlich gerade eher mit einem, ja, mit einer kleinen Sonde, die da gerade drauf rumfährt. So.
Mhm. Ich assoziiere das mit einem Twitter-Account. Von einem kleinen Roboter, der da rumfährt.
Und alle anderen assoziieren das halt mit einem Schokoriegel.
Ja. Wäre doch auch ganz nett
gewesen. Ja, also wir sehen schon, wir sehen das Problemfeld, in dem sich Disney bewegt hat mit dem Film.
Gibt es sonst noch Empfehlungen?
Wie man Geld ausgeben könnte?
Also kam, die Blu-ray ist draußen, kann man sich angucken, habe ich gestern
Ach, das ist das, was du eigentlich sagen
wolltest. Ja, okay. Genau, ich habe den geguckt und finde ich einen Science-Fiction-Film, obwohl der so schlechte Kritiken gekommen hat, oder war geteilte Kritiken. Also die Hälfte fand ihn irgendwie super episch geil und der Rest hat so gesagt, verstehe ich nicht, soll ich nicht, brauche ich nicht, lasst mal lieber. Und ich sage jetzt, kann man sich angucken, ist nett gemacht, hat am Anfang ein paar Schwächen, aber ist so eine nette Unterhaltung und ich finde es schade, dass sie da nicht mehrere Teile von machen. Ja. Jo. Ja, muss ich weitermachen oder was?
Ich kann auch weiter. Wir können uns die Bälle zuspielen. Ja. Mal was anderes, ein bisschen Musik. One Christmas at a Time heißt das Weihnachtsalbum von dem Herrn Jonathan Coulton, den man vielleicht kennt, und der Herr Roderick, den man vielleicht auch kennt, wenn man so ein bisschen in diesen Nerd-Indie-Musikkreisen unterwegs ist. Die haben zusammen ein Album aufgenommen mit irgendwie 10 Liedern, die was mit Weihnachten zu tun haben. Die sind dann halt so ein bisschen lustig. Und sehr, sehr schön und großartig. Kann man super, super sich mal kaufen und an Weihnachten auflegen. Da braucht man nicht zum 100.000. Mal Stille Nacht hören. Das hältst du ja auf Dauer im Kopf nicht aus. Ja. Last
Christmas. I gave Verdammt, you my heart. Oh, an der Stelle kann man mal das wunderschöne Mashup von Gangnam Style und Last Christmas empfehlen.
Oh, meine zwei Lieblingslieder in einem. Oh, ein Wahnsinn. I gave it to
someone special. Oh Gott, kann man ihn mal ausstellen?
Ja, tatsächlich.
Haben wir noch Themen?
Ich wollte noch, ich wünsche mir jedes Jahr zu Weihnachten ein Adventure-Spiel. Also so computermäßig, so was man auf, also nicht auf der Konsole, sondern halt so richtig klassisch Point-and-Click-Adventure. Und dieses Jahr ist es Jack Keane und das Auge des Schicksals geworden. Ist eine Fortsetzung, also Jack Keane gab es schon im ersten Teil. Ist auch von der Firma Deck 13, die man gut kennt im Umfeld von Point-and-Click-Adventures. Die haben da schon eine Menge gemacht und gucke ich mir mal an. Also wer auch gerne noch ein bisschen spielen will, Adventure-Spiele, ich finde es immer noch gut. So Rätsel lösen, sich eine Geschichte erzählen lassen, Sachen kombinieren, sich immer anhören, dass das eine mit dem anderen nicht geht, komische, krude Ideen haben und sich ein bisschen
berieseln. Ich kann das nicht benutzen.
Genau, das geht so nicht. Probier es doch mal anders. Ja, sehr schöne Sache. Und dann noch, wir hatten, Marcel hat es am Anfang schon angesprochen, er kann jetzt endlich dann irgendwann mal Star Trek, und zwar Star Trek Next Generation.
TNG, Mann.
Ja, The Next Generation, das nächste Jahrhundert, gucken, weil die kommen jetzt auf Blu-ray langsam raus. Die erste Staffel ist schon eine Weile draußen, die zweite ist jetzt gerade im Dezember rausgekommen. Und wer also auch nochmal das alte Star Trek gucken will, hey, hier wird nicht rumgegähnt.
Legacy.
Aber da gab es doch unheimlich Probleme mit der Technik bei diesen Blu-rays für die TNG-Serie, sodass irgendwelcher Ton kaputt war oder so. Dann mussten die das austauschen in der ersten Staffel. Also da sollte man auf jeden Fall vorher mal schauen, bevor man sich das kauft, dass man auch wirklich eine Version hat, die technisch okay ist. Mhm. Und nicht noch irgendwelchen alten Restbestand, der dann wieder vom Hersteller ausgetauscht werden muss.
Mhm. Okay, ich meine, der deutsche Ton ist sowieso nur Mono, aber der englische ist Dolby, glaube ich. Mhm. Und ich meine, die haben sich da richtig Arbeit gemacht. Bei der zweiten Staffel haben sie wohl teilweise Sachen außer Haus gegeben und da sind die Effekte nicht, also die CGI-Effekte bei ein paar Sachen nicht ganz so gelungen wie bei der ersten Staffel, aber also.
Ja, es ist ja ganz interessant, wie das mit diesen alten Star Trek-Serien, die haben ja irgendwie, wie war das? Die haben das irgendwie alles so gefilmt und auf Material, so auf VHS oder keine Ahnung, auf alten Bändern, dass sich das nicht so ohne weiteres remastern lässt. Und man kann auch, und die Effekte sind auch irgendwie, die existieren nicht als separates Material, sondern das gibt es alles nur im Paket. Also man kann nur das, so wie es quasi im Fernsehen damals zu sehen war, nochmal hernehmen und remastern. Und das heißt, man muss die Effekte dann irgendwie einzeln jedes Mal wieder rausschneiden und neue Modelle einfügen, wenn man das neu machen will. Und das ist extrem aufwendig.
Naja, nee, also was sie halt machen mussten, also das geschnittene Material lag nur so vor.
Ja.
Das heißt, sie haben die alten Filmrollen, also sie haben gedreht, haben sie auf Film, ganz normal. Dann haben sie es damals in SD geschnitten und gemastert und dann war es fertig.
Ja.
Und jetzt haben sie halt die alten Filmrollen wirklich genommen, die neu eingelesen und sie mussten jeden Schnitt, so wie sie ihn früher gemacht haben, nochmal machen. Halt mit jetzt mit HD-Material und klar, die Effekte mussten halt neu gemacht werden, weil das hättest du sonst gesehen, wenn du plötzlich SD-Effekte drin gehabt hättest. Und die haben tatsächlich auch noch alte Modelle irgendwo rausgekramt von der Enterprise,
also deswegen,
und die neu abgefilmt.
Deswegen wundert man sich immer, warum das immer so lange dauert, bis vielleicht mal beliebte alte Serien neu rauskommen auf Blu-ray oder so, weil das einfach extrem aufwendig ist, die ganzen Sachen nochmal überhaupt in der Qualität sichtbar zu machen. Und man nicht einfach sagen kann, ah, das ist ja eh alles schon in Hochauflösen, nur damals waren halt die Fernsehgeräte nicht so toll, bringen wir einfach alles nochmal raus. Ist halt bei den älteren Sachen dann nicht so einfach.
Ja, genau. Und das ist schon krass, dass die sich überhaupt die Arbeit machen. Und
ich warte ja immer noch auf ein Re-Release von Deep Space Nine.
Ja.
Da gibt es aber ähnliche Probleme, also das ist dann auch irgendwie teilweise nicht alles so verfügbar vom Material
her. Da ist die Frage, haben sie bei Deep Space Nine überhaupt noch auf Film gefilmt oder wie haben sie es da gemacht?
Da wurde schon irgendwelches, keine Ahnung, irgendwas Videobandmäßiges gemacht oder so, ist halt alles sehr, sehr kompliziert.
Das ist halt die Frage, ne?
Was aber, glaube ich, jetzt schon auf in HD verfügbar ist, ist halt die letzte Star Trek-Serie, Enterprise. Weil die ist ja nicht ganz so alt.
Die ist ja in HD damals auch gedreht
worden, klar. Die kann man sich dann einfach so...
Genauso wie die ganzen Filme, die sowohl die neuen als auch die alten, die gibt es auch alle in HD. Sogar die ganz alte Serie, diese TOS, also Original Series, haben sie auch schon im Blu-ray rausgebracht. Und jetzt fangen sie halt mit TNG an und hoffentlich kommt dann die Deep Space Nine noch irgendwann.
Ja. Sonstige Empfehlungen zu Weihnachten? Marcel, du hast noch gar nichts empfohlen.
Noch gar nicht. ich weiß nicht, ich habe Bücher gelesen. Bücher sind gut. Wenn man möchte, kann man auch Bücher lesen.
Aber die sind nicht gut für den Wald.
Die sind nicht gut für den Wald, aber man kann sie schnell bei Amazon bestellen, wenn man noch schnell Weihnachtsgeschenke braucht. Wobei es ist natürlich besser, wenn ihr die im Buchladen bestellt. Die haben es meistens genauso schnell, aber ihr müsst das Haus verlassen. Hängt ein bisschen davon ab.
Es gibt doch bestimmt auch Buchläden mit Lieferservice, oder? Inzwischen.
Gibt's, ja, in der Tat, ja. Weil die können sich es einfach nicht mehr leisten, nicht zu liefern.
Ja, das heißt, da kommt dann der Buchhändler aus deinem Buchladen, macht dann einfach, oh, ich muss jetzt zumachen, ich muss einen Stapel Bücher liefern.
Genau, aber so funktioniert das. An der Stelle fällt mir tatsächlich wieder was ein, was ich gerne empfehlen würde. Und da könnt ihr mal ein richtig abgefahrenes Buchbestellerlebnis machen. Und zwar ist es ein On-Demand-Buch, weil mein Freund Fabian Neithardt, der nämlich auch das Little Brother Hörbuch gemacht hat, schon öfter hier erwähnt, hat seinen ersten eigenen Roman rausgebracht. Der heißt Das Leben ist wie ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. Mhm. Und der hat es als sehr spannendes Projekt aufgezogen und dieses Buch komplett selber rausgebracht. Ne, also auch über so Online-Verlag, Verdruckserie und genau. Kann man auf seinem Blog alles ausführlich nachlesen, was es da an welchen Stellen für Probleme und Hindernisse gab. Und auf jeden Fall kann man das jetzt bei Amazon für einen Zehner bestellen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber das, was ich bisher gelesen habe, gefällt mir sehr. Es ist ein sehr lustiges Buch.
Dann muss man das wohl tatsächlich mal...
Genau. Und gibt es nicht nur für 10 Euro bei Amazon auf totem Baum, sondern auch als Creative Commons Buch, als PDF und E-Book und EPUB und was weiß ich, bei verschiedenen Online-Buch-Dingsen.
Okay. Ja. Gut.
Ja, was ich eigentlich empfehlen wollte.
Verzeihung.
Aha. Ich wollte mal American Gods empfehlen. Habe ich das letzte Mal schon gelobt, dass es cool ist.
Was ist das?
Das ist ein Buch von Neil Gaiman. Okay. Der schreibt halt Bücher. Und es geht um...
Und Comics.
Der ist, glaube ich, für Sandman oder so heißt das. Mhm. Ist sehr bekannt. Ja, und American Gods ist eben sein großer Roman. Er spielt in den USA. Es geht so um die alten Götter in den USA. Zumindest so, wenn man zum ersten Mal hinguckt. Und in Wirklichkeit ist es halt irgendwie so eine Reise durch die Seele der USA. Es ist ein ziemlich cooles Buch. Etwas dunkel, an Stellen sehr, sehr humorvoll. Und wenn es ein Buch schafft, mich irgendwie schon so auf den ersten 15 Seiten dazu zu bringen, dass ich fast weinend davor sitze, dann weiß der Autor zumindest, was er tut. Das ist ein großartiges Buch.
Dann muss ich das vielleicht doch mal lesen. Das ist mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal geschenkt worden.
Ja, siehst du. Ja, next.
Ich hätte auch noch ein Buch, was mir letztens wieder in die Hände gefallen ist. Wir haben, glaube ich, bei irgendeiner Party drüber geredet und deswegen habe ich es nochmal rausgekramt. Foundation-Trilogie, Isaac Asimov. Immer nochmal wert ist zu lesen. Also auch schöne Science-Fiction, ganz weit in der Zukunft, mehrere tausend Jahre, andere Galaxie, andere Welten.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ist allerdings schon
gefühlte Jahrzehnte her. Das Buch ist auch schon ewig
alt. 12 Jahre her, ja. Oder so bei mir. Bei mir waren das aber noch 10 Bücher damals.
Das sind, also Foundation ist tatsächlich, der Anfang ist diese Trilogie und irgendwann musste er dann, weil so die Fans so geklagt haben, musste er dann noch weitere schreiben und dann gibt es davor und danach noch weitere Bücher.
Ja. Aber also es gibt, ich habe 10 Bücher, das nennt sich, glaube ich, dann komplett der Foundation-Zyklus.
Ja,
genau. Und das ist schon eine ziemlich lange, epische Geschichte da, ja. Also jedes Buch, glaube ich, immer so 300-400 Seiten, meine ich.
Da sind auch die Robotergeschichten dabei, daraus, wo iRobot gemacht worden ist, wenn du die ganzen...
Ja, genau, also das erste Buch ist im Grunde so ein bisschen Prolog, wo in, ich glaube, in mehreren Kurzgeschichten erzählt wird, oder halt so verschiedene Robotergeschichten, wo einfach so dieses ganze Prinzip des...
Die drei Robotergesetze und sowas.
Ja. So ein bisschen erläutert wird. Und mit dem zweiten Buch aus dem Zyklus geht es dann quasi in dieser Foundation-Geschichte los.
Ja, es ist eine ziemlich coole Geschichte. Ich habe das auch vor einer Weile mal irgendwann im Urlaub gelesen. Es ist.
Hast du alle gelesen oder nur
die Trilogie? Ich habe das, glaube, das war die Trilogie, dass das tatsächlich auch so eine durchgehende Handlung hatte. Und es geht irgendwie um diesen Psychohistoriker, der irgendwie. Der dann alles voraussagt und dann passieren dann aber unvorhergesehene Dinge und
aber so. Aber da gibt es davor und danach noch weitere. Ah, okay. Also da kannst du noch mal weiterlesen. Foundation's Edge, Earth and Foundation oder so. Also da gibt es noch ein paar Titel danach.
Das wird auch ziemlich physikalisch-astronomisch später. Mhm. Könnte dich interessieren, Physik. Marcel.
Das muss man wissen. Oh Gott.
Keine Folge ohne Axel Stoll.
Genau. Ja, habt ihr noch was?
Haben wir nichts mehr.
Was ist das mit dem Druiden da?
Ja, genau. Das ist meine Empfehlung. Ich lese gerade eine Kritik dazu, das lenkt mich etwas ab. Und zwar habe ich ja, wo ich das letzte Buch empfohlen habe, habe ich die Jim Butcher Bücher empfohlen. Und zwar die Dresden-Pfalz. Und dann bin ich auf ein, das hat 12 Teile, und als ich die durchgelesen habe, bin ich auf ein Problem gestoßen, und zwar, es gab nur 12. Und das war irgendwie richtig schlecht, und dann habe ich bin ich auf das Experiment eingelassen, mal gucken, was mir der Amazon-Algorithmus so vorwirft. Und da bin ich auf von Kevin Hearney, eine neue Serie gekommen. Das erste Buch heißt The Iron Druid. Und das ist so ein bisschen, habe ich gerade gelesen, wusste gar nicht, dass es als Genre gibt. Das ist eine Urban Fantasy Novel. Und das hat auch ein bisschen Anleihen zu, also ein bisschen Parallelen zu American Gods, weil es geht nämlich um einen Druiden, der im modernen Amerika lebt und sich da irgendwie versteckt. Vornehmlich vor irgendwelchen irischen Göttern. Und er trifft da auch mal ein paar Götter aus anderen Pantheons. Aber es ist abgesehen davon, dass es solche Bücher öfters gibt, ist es eigentlich eine sehr, sehr launische und eigentlich durchaus unterhaltsame Veranstaltung. Kann ich sehr gut empfehlen, zum mal weglesen. Hat auch ein bisschen Action drin.
Oh, ein Actionbuch.
Action. Piu, piu. Entschuldige.
Was kostet das Buch, wenn man das kauft?
Kommt drauf an, in welcher Darreichungsform. Also es gibt es für echt günstig. Das erste für 4,64 Euro als Kindle-Version. Hm. Taschenbuch sind irgendwie 6 Euro. Also.
Ach, also ist es ja schon günstiges Geschenk, ne? Wenn man noch schnell was Gutes braucht für jemanden, der was liest.
Ja.
Aber vorher noch schnell den Preisaufkleber abmachen, dass es nicht ganz so billig rüberkommt.
Ach was. Man soll doch wissen, mehrere, was man ausgegeben hat für sie.
Man könnte ja gleich da mehrere von kaufen. Und
Stimmt, dann in der Masse sieht es dann wieder gut aus. Ja. Schön.
Ja, okay. Ich lasse das jetzt mal mit noch mehr Büchern. Das ist jetzt genug, würde ich sagen.
Genau, hebt ihr noch welche für die nächste Folge auf?
Die Bücher gehen einem so schnell nicht aus. Irgendjemand hat noch was mit Streaming-Clients geschrieben? Kann ich mal drüber reden? Oder?
Mit was?
Jan hat das reingeschrieben.
Ja, aber das ist weniger kaum. Das ist eher so, mich hat heute jemand gefragt und mich hat die Frage selber schon mal umgetrieben, was man denn jetzt an Streaming-Client kaufen sollte, wenn man einen kaufen wollen würde.
Also um Zeugs, was man zu Hause irgendwo im Netzwerk rumliegen hat, richtig, auf ein Fernsehgerät oder sowas auf ein Display, genau, zu bringen.
Kommt halt stark darauf an, was das für Zeug sein soll. Ne? Also wenn man
wie dein Setup ist.
Wenn man halt, genau, wenn du halt die einfachste Anbindung irgendwie an den iTunes Store willst, dann ist das eine andere Entscheidung, als wenn du terabyteweise MKVs zu Hause auf irgendeinem Server rumliegen hast und die dann halt da drauf bringen willst. Schwierig zu beantworten.
Ja. Also was wäre die am meisten, kriege ich am meisten mit für Lösung?
Also ich habe einen Blu-ray-Player, der kann auch vom Netzwerk streamen und der macht das bei uns zu Hause. Da mache ich halt die NAS-Box an und von dort kommt es dann alles. Und ja, funktioniert.
Es gibt ja interessant, das habe ich letztens mal mir überlegt, es gibt, glaube ich, kein anderes Gerät außer das Apple TV, das irgendwie so AirPlay für Videocontent unterstützt.
Doch, den Google Hue.
Echt, dem kann ich dann sagen, stream mal mein iTunes-Content über AirPlay auf mein
Display. Nee, nichts iTunes, sondern Google Play Store und so halt.
Ja, nee, aber ich meine, wenn ich jetzt halt schon mir bei iTunes irgendwas gekauft oder geleakt dass wenn ich jetzt in dem Universum bleiben möchte, dann brauche ich halt unbedingt ein Apple TV, das geht ja nicht anders.
Für Video ist, glaube ich, schwierig, für Ton halt natürlich.
Ton nicht. Ist was anderes, ja.
Also Apple TV wäre dann die Lösung, wenn du noch irgendwo günstig eine Apple TV der zweiten Generation finden würdest.
Ja, die Variante habe ich schon gesehen, aber die werden ja im Gebrauchtmarkt gerade für astronomische Preise gehandelt.
Ja, das ist richtig.
Weil die gejailbreakt ist.
Ja, eben. Genau, weil die gejailbreakt werden können und dann mit Spezialsoftware laufen, die dann auch MKVs dekodieren können. Ich habe das selber zu Hause im Einsatz und das funktioniert ganz toll.
Und kann man dann weiterhin dieses Video Airplay?
Und du kannst nach wie vor alle Funktionen der original Apple TV nutzen, hast aber eben zusätzlich noch einfach, du kannst das mit einem NAS verbinden und hast dann deine komplette Bibliothek jederzeit auf dem Fernseher. Und das Ganze ist auch noch super praktisch, weil zum Beispiel dieses Apple TV von der Hardware her, glaube ich, ein iPhone 4 oder sowas ist. Und dann hat auch nur im Betrieb, was weiß ich, so 2-3 Watt braucht. Also total zu vernachlässigen. Und das finde ich eine sehr coole Lösung. Aber wie gesagt, man muss leider, da das mit den neuen nicht geht, noch eine der alten finden. Und die sind, wie Jan richtig bemerkt hat, sehr teuer.
Oder warten, bis die neuen auch gejailbreakt sind.
Ja, genau, falls das dann doch nochmal irgendwann passiert.
Du meinst die Dinger, die nur irgendwie so 10 Kilobyte Flash eingebaut haben, die du dann auch jailbreaken kannst. Tja. Gut.
Ja,
der Tech-Podcast, ich würde dann jetzt noch ein bisschen über Apple News reden, wenn ihr das okay
findet. Oder nee, also wenn wir die Geschenkempfehlungen durch haben, dann habe ich noch andere Empfehlungen, über die ich kurz reden würde.
Was anderes, was man nicht schenken kann.
Ja. Nö, das kann man nur angucken. Ich habe ein sehr schönes Video gesehen diese Woche aus einer tollen Reihe, die wir, glaube ich, auch schon mal empfohlen haben. Dieser Typ, der die Everything is a Remix
Serie gemacht hat. Da wollte ich auch noch drüber reden.
Genau, und zwar gibt es jetzt ein neues Video, das speziell Matrix behandelt und in einem schön zusammengeschnittenen Video zeigt, aus wie viel Dutzenden Filmen die durchaus beliebte Matrix-Filmreihe inspiriert wurde.
Filmreihe? Es gab nur einen Matrix-Film.
Ja, genau. Entschuldigung. Genau, also aus den der eine Matrix-Film seine Inspirationen gezogen hat. Ja, ist mal schön zu sehen, so wenn halt immer alle über Copyright und so reden. Wie das halt doch so ist mit den Filmen, die man lieb hat, dass die halt ohne Inspiration und irgendwie so ein bisschen Ideenklau gar nicht möglich wären.
Avatar hätte auch nicht funktioniert, wenn es nicht John Carter
davon oder Pocahontas.
Wenn es nicht Pocahontas gegeben hätte.
Pocahontas, eindeutig.
Ja, also Teile sind tatsächlich aus John Carter. Das hat er auch gesagt, der Cameron.
Es wäre ja auch blöd, wenn jemand Zeugs verfilmen oder schreiben würde und sich nie wieder jemand daran erinnern würde und sich darauf beziehen würde.
Genau, und wenn überhaupt jemand einen Rundumschlag über schöne asiatische Kampfkunstfilme sehen will, das wird da im Prinzip auch mit abgehandelt, weil das vor allem, daher kommen diese Inspirationen.
Ja, der Lukas wird es verlinken.
So ist es,
so dass wir uns das auch
mit seinem Read-Only-Pad.
Ja, noch was? Oder?
Nein, das
Klappe war's. Zu.
Ich glaube, wir sind durch. Unsere Wunschzettel findet ihr auf retinacast.de. Also es ist ja bald Weihnachten, ihr kennt das ja. Nein, ohne Spaß. Ingo macht die Abmoderation.
Ach so, ich darf das jetzt machen. Was soll ich denn sagen?
Weiß ich nicht.
Willst du mir das noch vorsagen?
Ach so, hast du einfach, wie immer, dass wir eine schöne Website haben, retinacast.de.
Genau, da findet ihr die Shownotes.
Wo man unsere Shownotes mal nachlesen, unsere Links klicken kann und wo man uns auch jede Menge Feedback hinterlassen kann. Sendung war zu lang,
Thema, ihr seid alle doof,
irrelevant, langweilig, zu lange gesprochen.
Ja. Was soll das so mit dem Weihnachten-Scheiß überhaupt?
Ich will kein Weihnachtsgeschenke empfohlen haben, ich will keinen Jahresrückblick, ich will keinen Jahresvorblick.
Habt ihr zufällig noch Tickets für irgendwelche komischen Konferenzen
übrig? Warum so viel Star Trek, warum kein Star Wars und so weiter? Könnt ihr alles da hinterlassen? Ihr könnt,
wir haben Star Wars erwähnt.
Wenn ihr das in 140 Zeichen kriegt, könnt ihr das auch uns auf unserem RetinaCast Twitter-Account, der genauso heißt, hinterlassen.
Ja, eigentlich nicht.
Nicht? Doch.
Na, wenn es eine Ad. Was? Wenn es ein Ad, wenn es keine Direct Message ist, schon.
Ja, man kann uns das.
Ach, jetzt machst du nicht so kompliziert, ey.
Ihr könnt uns auf Twitter auch anpöbeln, ihr könnt uns auch flattern, ihr könnt uns im iTunes Store besternen, was man halt so macht, wenn man irgendwas mag.
Das geht auch.
Ja, besternen, maximal besternen.
Besternt hart.
Ich glaube, damit wünschen wir euch fröhliche Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr.
Ja, ich glaube, wir haben und noch eine Folge gibt es noch, oder?
Ja, aber keine Retinauten.
Genau, die Retinauten nicht mehr. Wir hören uns erst im Jahr 2013 wieder, aber es gibt noch eine Retina-Cast-Folge demnächst. Ich weiß nicht, diese Woche, nächste Woche?
Genau, diese Woche Donnerstag. Das ist unser Weihnachtsgeschenk für alle Retina-Cast-Hörer.
Mit einem echten Knaller, wir verraten nicht was.
Genau, eine ganz große Serie dieses Jahr wird von uns nochmal unter die Lupe genommen.
Überraschung, Überraschung.
Richtig, es geht um Cougar Town.
Okay, dann habt eine frohe Zeit, passt auf euch auf, gehabt euch wohl, feiert schön, kommt gut ins neue Jahr rein.
Genau, vielleicht gibt es ja doch noch eine Spezialsendung aus Hamburg.
Wer weiß. Aber nur vielleicht.
Nur vielleicht.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüssi. You have put on your beady pajamas. It's time for a long winter's nap. There's a knock on the door and a stranger is there. He wants you to sit on his lap. He takes your watch and he gives you a hairbrush. Your wife gets a wig on a chain. He says he can't stay 'cause he's got a long way to go and it's starting to rain. Christmas is interesting. A knife in your heart. Christmas is interesting. How it tears you apart. Christmas is interesting. Like a stick in your eye. It's so freaking interesting. You'd rather be a dentist. Maybe you're a train with square wheels. Maybe you're a squirt gun that only shoots jam. Now you know how Jesus feels. He is riding a sleigh he calls Rosebud. His mansion is lonely and cold. He can't remember a pleasant day. Jimmy Stewart, you once had a wonderful life. Then you lost all your money, you cracked up your car, you yelled at your favorite wife. You go to bed and you wait for Jacob Marley.